Airway Gamescast. Wir sind wieder am Start für euch.
Alles Neue macht der Dezember. Last Story bin ich immer noch nicht ganz durch. Bin ich nach wie vor Hammel. Magenverdauungsgeräusche, die Speiseröhre hochkommen.
Johannes als überzeugter Alkoholiker nichts trinkt.
Wir gar hier gerade.
Ich knabber nur an Kakteen rum. Jetzt wieder schlachte ich so Kamel.
Wir trinken gerade kalte Muschi.
Wenn's klappt, ja, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, vielleicht noch ein paar.
Du im Kühlschrank,
ja,
da. Wollen wir heute einfach.
Ich hab jetzt so Bock auf.
Verpiss dich.
Naja, die Botschaft kam rüber, glaub ich. Alles neu.
Airway Gamescast, wir sind gerade für euch.
La 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 la
la. Okay.
Ja, wir müssen.
Das war unser Einsatz für 2012.
Genau.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, genau. Zum 172. Airway Gamescast und damit dem letzten im Jahr 2012 und auch dem letzten vor unserer kleinen Winterpause, weil wir es machen wie die kleinen Schlaftiere.
Wir können jetzt eigentlich auch schon aufhören. Ich glaube, alle
sind die Schlaftiere. Ja, die Bären. Nee, diese Tiere, die Winterschlaf halten. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Kröten? Nee. Das sind andere Tiere.
Aber es sind schon meistens Bären.
Ja,
und ich glaube, die Füchse auch.
Oder Murmeltiere.
Die Eichhörnchen, glaube ich, auch.
Ja.
Die sammeln immer so ganz viele
Arrow Games Eicheln. Zookast hier.
Ja. Genau. Vorsichtig. Aber wie gesagt, Winterpause, weil
Weihnachten
und danach ein bisschen so der ein oder andere nochmal schnell so ein bisschen Resturlaub, also mit ein oder andere meine ich mich. Und deswegen der nächste Podcast erst in der Woche so, also ich glaube, das ist dann der 19. oder so. 19. Januar, also fast, wenn man jetzt auf den Kalender guckt, 4 Wochen Arrow Gamescast Pause. Das ist hart. Viele werden jetzt vermutlich nicht mehr
Vorsatz
ganz auf den Weltuntergang vollziehen.
Ja, viele werden jetzt nicht mehr ganz so optimistisch ins Jahr 2012 gucken. 13. Ist auch blöd, dass irgendwie 2012 schon vorbei ist, wo man sich gerade dran gewöhnt hat, dass 2012 ist.
Wo du es endlich richtig in dein Hausaufgabenheft geschrieben hast.
Ne? Hey. Das war mal schön früher in der Schule.
Das war aber voll das Problem. Jedes Mal im neuen Jahr dachte ich, ach scheiße, schon wieder verschrieben.
So auch über Tests oder so ein Scheiß. Aber das war immer so die Zeit, wo man immer die Ordner neu angefangen hat. Wo man immer so, wo ich immer genau für 2 Sekunden ordentlich war. Das war immer so diese guten Vorsätze.
Bevor du denn auch wirklich so absichtlich einfach die so Eselsohren deine Hefter gemacht hast.
Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Bei uns war das ja so, du hattest ja verschiedene Hefter für die einzelnen Fächer und du hattest College-Blöcke. Und die College-Blöcke, da war ja das Papier drin.
Ja.
Also in die ersten 2 Wochen eines Jahres
habe
ich noch abgeheftet und habe oben immer das Datum rübergeschrieben und habe sauber geschrieben und habe auch mit Lineal Dinge unterstrichen, so wie Überschriften und so. Mhm. Und nach diesen 2 Wochen war alles nur noch im College-Block. Nichts mehr abgeheftet.
Das ist voll Fortschritt, jedes Fach.
Jedes Fach.
Dann auch bis zum Abi
genau.
Durchgezogen.
Ja,
eigentlich so, wie man das dann später in meinem Studium gemacht hat.
Ja, aber es war alles drin. Und ich meine, ich weiß noch, das gab es nur noch so bei uns in der 7., 8. im Gymnasium, dass die Hefter dann teilweise, also in Erdkunde war das nur, seltsamerweise nur in Erdkunde, wollte die Tussi am Jahresende, unsere Lehrerin, immer die Hefter sehen. Und
Physik,
da immer eine 5 für bekommen, weil bei mir war das immer so eine lose Blattsammlung und
das ist ja auch total behindert.
Das war immer so dieses,
du dir einfach eine Note für den Hefter so die Ergebnisse immer eine 1 geschrieben, aber der Hefter sieht echt scheiße aus.
Ja gut, aber das war ja nur eine Teilnote dann, also am Ende.
Ja, aber trotzdem interessiert er, wie das Hefter aussieht, wenn du das Fach beherrschst.
Na, vor allem
das
war immer behindert. So, da konnten natürlich die Mädchen.
Wenn du zwischen 2 Noten standest, ja, zeig doch mal dein Heft vor.
Ja, genau, sowas, ja. Okay, dann nehme ich die andere Note.
aber jetzt zeig mal bitte deinen Schwanz. Oh, noch eine 6 extra, lieber Alexander, es tut mir leid, du kommst leider nicht ins nächste Jahr.
Ja.
Nee, aber ich habe tatsächlich immer sauber geschrieben.
Das
hat dann
nicht.
Dazu geführt, dass ich auch immer, wenn ich von der Klausur lernen musste, mir irgendwelche Informationen fehlten, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ich bin ja auch der Mensch mit der langsamsten Handschrift der Welt.
Ich habe mir meistens vor Klausuren dann die Hefte von anderen ausgeliehen.
Ja.
Oder mit anderen zusammengearbeitet.
Dann
so Tage im Kopierraum verbracht.
Im Teamlernen ist immer besser. Das ist zum Lernen treffen.
Nee, im Teamlernen war
klar, vor allem mit heißen Frauen.
Ja, im Teamlernen war immer Mission Impossible. Weil wenn wir irgendwo dann gesagt haben, oder Teamarbeiten war ja noch schlimmer, so für Deutsch-Leistungskurse, wenn wir zu 5 was machen. Wir haben uns irgendwann um 16 Uhr bei jemandem getroffen und um 21 Uhr hat dann jemand gesagt, müssen wir nicht auch irgendwas machen? Bis dahin haben wir nur gequatscht, gesoffen oder irgendwas.
Ja, war dann so, vor allem, lass doch mal Pizza bestellen oder
ja,
so.
Ja, genau,
oder?
Ja.
Was willst du machen, wenn du so eine Philosophie-Lerngruppe hast und eine heiße Schnalle dabei, die dann auf einmal anfängt, ihre Taille und ihr eine Oberweite, so um abzumessen.
Ja.
So mit so einem Maßband, ne? Also,
Sag mal, findet ihr auch, ich habe dicke Titten?
Kann man den so nicht sagen.
Müssten wir mal ausgemacht sehen. So, mit BH kann das ja jeder behaupten.
Ja, die Schulzeit war schon schön.
Ey, definitiv.
Schon langes her. Ja, Leute,
Da hatte man auch einen Dreifeierabend.
Ich wollte gerade sagen, Flo? Nö, ne?
Nee? War nicht schön, Flo?
Ist nicht lang her.
Ach so.
Ach so.
Stimmt. Also ich fand Schule immer geil.
Ich auch.
Nachhinein ich vermisse die Schule.
Ich auch. So,
hättest du vor einem Jahr oder so nicht gesagt, oder?
Das Geile ist, jetzt sieht man wieder, wie alt man geworden ist, weil ich fand mich dann irgendwie...
total unlustig in der Schule.
So, nee, mit 19 und so fand ich mich echt alt in der Schule. Ja. War ich ja dann wahrscheinlich auch. Mhm. Aber ja, heute denkst du so 19-Jährige, so, voll die Kinder eigentlich.
Ja, voll die Embryos. Weil,
aber es ist ja gar nicht so, wir sind einfach total alt.
Ja.
Ist das Schöne, wir haben am Sonntag ist bei uns Jahrgangstreffen vom Abi gegangen. Freue ich mich tierisch drauf, muss ich sagen.
Bei uns das ist das erst in 4 Jahren wieder. 2016.
Wenn ihr 40 seid, dann?
Ja, genau. Pass auf, dann ist nämlich das 20-jährige Abi-Jahrgang. Und das ist dann schon 20 Jahre Abi. Und ja, ich so wieder so als, was machst du so? Egal. Während ich so umgeben bin von irgendwelchen Volljuristen, Ärzten.
Astronauten.
Astronauten. Und wir haben einige in unserem Jahrgang gehabt zum Beispiel, das waren immer früher so, weißt du, so voll die Asseln oder so die Rabauken. Und wenn ich jetzt so sehe, so dann sind die so jetzt so bei Daimler Crisis Finance Service China. Also jetzt ein ganz spezieller natürlich, ist jetzt kein so
alle ausgedachtes Beispiel.
Der ganze Jahrgang. Nee, aber das dachte ich auch so, das war einer der Björn hieß der. Ich will jetzt den Nachnamen nicht unbedingt nennen. Erstens hört er eh nicht zu und zweitens kennt ihn eh keiner. Aber, wie gesagt, war früher halt einer so...
Naja,
so,
ich würde nicht davon ausgehen, dass ihn keiner kennt. Ich meine, er ist immerhin in China bei Brown
Finance. Nee, bei Daimler Chrysler Finance.
Ist auch egal.
Das sind halt so eine Jobs, weißt du, die kommen ja immer so... Man hat ja so das eigene Weltbild. Es ist halt so, okay, irgendwann ein Studium gemacht, Ausbildung, dann eine Webseite gemacht und seitdem macht man so eine Spiele-Website. Und dann hast du so Leute, die sind so in China. Dann denkst du dir so, oh, okay, sowas geht auch. ein anderer ist irgendwie Richter schon.
Was meinst du mit Rabauken? Weil so Leute, die Stress gemacht haben?
Nein, das war kein Rabauke. Das war ein sehr netter. Und mit dem habe ich zum Beispiel sehr viel so Pen-and-Paper-Rollenspieler und sowas gemacht. Aber der hat halt zum Beispiel, der war so ein bisschen so wie Oscar. Der hat in seiner Freizeit sehr viel gezeichnet. Auch so zu den Rollenspielen. Und der ist halt nie durch besondere Leistung aufgefallen. Der war halt genauso wie ich oder so ein Mr. Average. So überall so ganz gut, ganz, aber auch nie herausragend. Und das war halt so, also ich hätte jetzt nie gedacht, dass das so ein Durchstarter wird, der dann irgendwie so, weißt du, so bei Xing nur noch so mit Krawatte und irgendwie in China arbeitet.
Klingt aber auch eigentlich irgendwie ein bisschen langweilig so. Immer ja,
was
so
machst du denn da?
Rumrennen und diese ganze Business-Scheiße.
Vielleicht sitzt du ja nur im Fließband.
Ja.
Nee, im Anzug. In
also,
China.
Nein, also wie gesagt, Daimler Chrysler, das ist so, also, wenn so Finance Service ist ja so, ist ja klar, was das ist. Das ist ja auch eher so, also die ganzen, die werden da eben genauso wie bei uns auch eben, wenn du dein Mercedes 600 S-Klasse in China kaufen willst und den Leasing möchtest oder finanzieren, dann gehst du dann dahin. Das ist jetzt super. Auch so eine Art Bankerjob oder so. Ich sage jetzt nicht, dass der irgendwie beim MI6 arbeitet. Und,
In China.
Und mit Riesenkomoranen kämpft, sondern das...
Wie heißt ein Komodowaran?
Oder Komodowaran, ja.
Wo?
Wie heißen diese langsamen Tiere?
Alexander.
Nee. Das ist so lustig. Man merkt schon, das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir haben noch nicht mal hier irgendwie einen Punsch zu stehen, als dass wir hier alle so lustig sind. Aber wir haben auch was zu tun heute noch, liebe Zuhörer. Das ist hier nicht alles nur Spaß, sondern wir haben hier noch die 12 Plätze unserer Airway Games Awards durchzudiskutieren und danach noch so vielleicht so einen kleinen Rückblick aufs 2012 und eine kleine Vorschau auf 2013, zumindest was Airway Games angeht und unsere Pläne und Absichten,
die,
wie ihr wisst,
wirklich
wie ihr wisst, immer nur so als erheiternde Theorie so, zu sehen.
Was wäre, wenn?
Genau. Ja. Was würden andere machen?
Ja. Und es auch durchziehen.
Genau. In diesem Sinne. Wir waren, letztes Mal war der Johannes ja leider nicht dabei. Und deswegen hatten wir natürlich...
Dass wir so einen billigen Ersatz wie Kappi nehmen. Wir brauchten sogar zwei Leute, um mich zu ersetzen.
Ja. Two and a half men. Und man muss aber, naja, komm, Kapi hat seine Sache gut gemacht.
Ey, in der Spitze, auf jeden Fall.
Ach, Kapi, war auch, Kapi hatte richtig einen Lauf, muss man sagen.
Gar keine Frage, der Alexander Kappan ist Podcast-Gold und da würde ich mich auch immer drunter stellen.
Die Stimme, ja, die Stimme macht schon so viel aus. Und wie gesagt, wenn er dann so wie letzte Woche sogar so einen kleinen Run hat und gut drauf ist.
Da waren ein paar gute Nummern dabei.
Kann man nicht meckern. Und wir waren halt eben bis zum besten Sportspiel gekommen und dem anschließend haben wir natürlich den Award verliehen für bestes Jump'n'Run. Überhaupt, was muss man sagen zu dem Genre dieses Jahr 2012? Ist das ein guter Jahrgang für Jump'n'Runs? Johannes?
Geht so. Es ist ja eigentlich nie so ein richtig guter Jahrgang für Jump'n'Runs, ne?
Naja, letztes Jahr
hatten wir Rayman. Relativ viele. Wir hatten
Rayman Origins,
auch Mario 3D Land war
stimmt,
auch der Sieger.
Stimmt.
Und das Kirby.
Kann ich da muss man
zwei Kirby sogar eigentlich.
Sonic kam natürlich auch dieses
Generations. Ja, aber wir reden ja von einem guten Jahr jetzt.
Little Big Planet 2 hatten wir auch. Und dieses Jahr, naja, du hattest zwei Marios, toll, das ist dann natürlich immer schön, aber unterschied sich jetzt auch nicht so krass.
Ich habe gehört, zu N64-Zeiten war ein gutes Jahr für Jump'n'Runs.
Nee, man muss ja, aber wir haben ja jetzt schon gerade festgestellt, 2011, muss man sagen, konnte man nicht meckern. Das war eigentlich ziemlich cool, weil sowas wie Super Mario 3D Land war ja zumindest mal was ganz Frisches. Und man muss sagen, hier Rayman.
Rayman ist mega.
Das so. ist Hammer.
Und,
und dieses Jahr ist da eher so ein bisschen,
ja, ne, wir
Rayman hat es verpasst.
So, Mario ist halt so ein bisschen halt das Standardprogramm in dem Sinne, dass es halt natürlich auch extrem hochklassig immer ist und auch das Little Big Planet für die Vita ist ja auch super. Ja. So, aber es gibt halt nicht wirklich Neuerungen, eben außer das Soundshapes, das Download-Ding für die PlayStation 3.
Ja, wobei ich zum Beispiel, das wurde ja in den Kommentaren auch wieder angesprochen, ich finde einfach, Little Big Planet ist halt kein reines Jump'n'Run. Das ist halt so ein bisschen so puzzle-basierter Plattformer, einfach mit so einer komisch schwammigen Steuerung. Also ich bin damit nie warm geworden. Ich finde, Jump'n'Runs, gute, brauchen so diese super Meat Boy-Kontrolle. Ja. Dieses ganz einfache, präzise, pixelgenaue. Oder Mario, genau. Und wenn man weiß, wie lange man bei Mario irgendwie schon damals in der Entwicklung, wie lange die gebraucht haben, um genau zu messen, wie lange so ein Sprung dauert und diese Sekunden und der Input vom Controller bis dahin, das sind ja keine Zufälle oder so, das ist ja richtige Mathematik, die dahinter steckt.
Es ist sowieso.
Das fehlt einfach Little Big Planet.
Also man muss es auch wieder sagen, so, es tut mir irgendwie leid, dass wir dann auch wieder Mario genommen haben, ja, aber es ist. Da kann mit mir jeder diskutieren, wie er möchte. Ja? Es gibt einfach keine besseren Jump'n'Runs. Das ist so, die haben das inzwischen, diese Formel, einfach auch bei den New Super Mario Bros. Teilen. Jedes Mal denkst du so, du hast irgendwie alles gesehen und die haben diese Formel aber so perfektioniert, diesen Rhythmus aus Level-Design und dieser perfekten, robusten Steuerung, auch mit der perfekten Kollisionsabfrage, so genial hinzukriegen, dass du jedes Mal denkst, das ist irgendwie, das kriegt so einen geilen Fluss einfach und das ist jeder Meter in diesem Level spielt sich irgendwie anders. Das ist ja auch das, was Mario halt so perfekt hinkriegt. Du hast irgendwie immer ganz andere Hindernisse, wie du mit denen interagieren musst und gleichzeitig ist dein Kopf ja auch so wach, ja, weil das ja irgendwie so ganz elegante Rätsel da so eingefügt sind, auch wie du diese Münzen finden musst oder wie du an Sachen vorbeikommst. Und diese Perfektion hat einfach noch kein anderer Titel irgendwie besser hinkriegen können. Auch nicht das Rayman Origins letztes Jahr. Das ist teilweise in manchen Bereichen nah dran.
Ja, wie gesagt, einmal vom Art-Design finde ich natürlich deutlich Mario überlegen.
Ja, na klar, es sieht viel, viel schöner aus.
Und so. Die haben auch frischere Ideen. Also ich finde, die Mario-Ideen basieren immer so auf den Kombinationen vorhandener Mittel.
Genau,
so ein bisschen.
Vorhandener Elemente.
Elemente, genau. Und bei Rayman hatte ich so den Eindruck, da sind noch ein paar coolere Ideen dazu gekommen.
Du hast schöne Ideen, genau. Aber teilweise zum Beispiel fand ich auch Rayman Origins letztes Jahr hatte dann auch dazwischen immer so ein paar Standard-Level-Elemente.
Ja.
Wo du so wirklich so ganz sehr traditionelles, auch ein bisschen langweiliges, einfach nur so hüpfen von einer Plattform zur nächsten. So ohne, dass da irgendwie noch irgendwie ein anderes Element reinkommt, das diese Art und Weise von Hindernis irgendwie verändert, wie das bei Mario halt immer der Fall ist.
Ja? Und natürlich ist Rayman auch so einer, es ist nicht so krass wie bei Little Big Planet, aber Rayman ist so einer, der durch seine eigene Trägheit und so auch wieder nicht so dieses
spielt sich ein bisschen anders,
ja,
bisschen schwammiger auch.
Schwammiger auch. Auch zum Beispiel
diese, hat einen anderen Fluss.
Ja, auch zum Beispiel die Gegner bei Rayman. Ja? Bei Rayman ist ja oft so, dass diese Gegner dieses zweistufige sind. Du springst drauf, dann sind die erstmal so eine dicke Blase und dann springst du nochmal rauf. Und je nachdem, wie du da wieder abprallst oder so, das kann jedes Mal anders sein. Du kannst schief raufkommen oder gerade raufkommen. Und das heißt halt, ich finde, du weißt bei Mario immer, wie du auf dem, ob du jetzt den Panzer wegkickst oder ob das eben, ob du.
Genau, es spielt sich halt sau robust. Und ich meine, deswegen ist auch das Nintendo steht da wahrscheinlich auch so vom großen Problem, wie sie dieses perfektionierte Konzept.
Was soll danach irgendwie kommen?
Denn noch verändern wollen, ja? Ich meine, das Einzige, was sie machen können, das ist eben ein anderer Grafikstil oder wenigstens ein pompöserer Grafikstil. Also die New Super Mario Bros. Teile, da müssen wir auch gar nicht irgendwie hinterm Ofen halten. Die sehen halt langweilig aus.
Weil ich finde,
Settings halt, schon tausendmal hattest.
Ich habe immer ein kleines Problem, und zwar, dass die New Super Mario Bros. Teile jetzt, eigentlich denke ich mir, müsste Nintendo immer so programmieren, dass sie denken, okay, für viele Spieler, gerade junge Spieler, ist das vielleicht das erste New Super Mario Bros. Ja. Ich finde aber, die Spiele spielen sich nicht so, sondern die spielen sich so, als das ist jetzt dein viertes und du bist schon Pro-Gamer. Weil ich muss sagen, ich fand das New Super Mario Bros. Wii U einfach bockschwer. Gerade wenn man es alleine spielt.
Es ist ja auch schwer, aber ich finde, es hat eine gute Lernkurve. So, du wirst ja, guck mal, ey, ich meine, nimm noch mal das erste Super Mario Bros., das alte. Das ist einfach zum Kotzen schwer.
Ja, stimmt.
Und das eigentlich schon von Anfang an.
Aber auch, okay, die erste Welt.
Es geht ziemlich schnell.
Bis zum ersten Schloss geht's eigentlich. Und dann.
Und hier geht es aber schon einen guten Fluss. Also ich weiß nicht, du hattest in der Wüste schon Probleme, meinst du das?
Ja, genau. Nicht kurz Probleme, aber also ich bin schon ein paar Mal gestorben, weil so viele Elemente sind, so wie diese Fontänen und diese wackelnden Dinger und so, wo das schon. Also ich fand zum Beispiel Super Mario 3D Land ist halt super einfach gewesen dagegen. Also gerade die ersten 8 Welten, was für die normalen Menschen das normale Spiel ist.
Ich habe das jetzt auch auf 2 Tage durchgehabt.
Ja.
Ich habe es jetzt noch geholt.
Und
aber da ist die Steuerung auch so unglaublich gut.
Ja.
Also selbst für diesen komischen Joystick da auf dem 3DS, das läuft einfach so unglaublich gut. Man weiß immer, wo man landet. Mhm. Also.
Aber Super Mario 3D Land geht auch erst los, wenn du in den Special-Welten bist. Und da wird es ja dann richtig hart.
Ja, aber wir können das vielleicht im nächsten Jahr nochmal hoffentlich nochmal nachprobieren mit dem Super Nintendo. Aber ich glaube halt, Super Mario World war nicht ansatzweise so schwer.
Doch.
Nee.
Definitiv. Nee. Ich habe das ist ein paar Jahre her jetzt auch schon wieder, habe ich es auf dem Game Advance durchgespielt. Es ist ziemlich knackig teilweise. Also
ich habe da nur in Erinnerung, dass dann so die letzten Welten so in den Wäldern oder so und natürlich die Sternenwelten auf der Star Road.
Also das Schwierige bei Super Mario World war einfach nur eher diese Geheimgänge, die Abzweigungen, die zu erreichen.
Genau.
Der Rest,
weil der so scheiße geflogen ist mit dem Cape.
Da kommst du so einfach durch.
Ich weiß noch, diese extra Level, wo man halt mit dem Cape dann immer so genau diese Schwunghol unten drunter, genau. Super schwer.
Ja.
Weil du ja immer noch diesen Bauchklatscher machen musstest, um nochmal Schwung zu holen und dann runter.
Ja.
Aber ich fand das nicht so schwer. Und schon gar nicht in der zweiten Welt.
Also aber ich glaube, früher waren wir auch alle ein bisschen härter,
was
das angeht, was so die Schwierigkeiten
Ich finde, das New Super Mario Bros., und das haben sie schon beim ersten New Super Mario Bros. Gesagt, dass, ist ja ein knackiger Schwierigkeitsgrad.
Nee, also beim ersten Super Mario Bros. Oder beim
New
ersten?
New Super.
Nee, da haben nämlich alle gesagt, dass es total leicht wäre.
Das erste war für 3D. Genau. Das für die Wii, meine ich. Das für die
Wii war aber ziemlich schwer.
Ich meine das für die Wii, genau.
Und das ist jetzt auch schwer, aber es ist auch ganz gut.
Ja,
aber ich mag das. Das ist ja auch vor allen Dingen so ein Spiel irgendwie, du bist ja sofort in dieser Steuerung drin, ja. Ich meine, was ich ein bisschen schade finde, was auch dann stimmt, dass wahrscheinlich Nintendo davon ausgeht, dass Leute das schon gespielt haben, sie erklären die Steuerung ja auch nicht mehr wirklich. Weißt du kannst dir im Menü noch angucken, dass du da irgendwie schnell rennst und da noch mit dem A-Knopf dann springst. Mehr musst du ja auch erstmal nicht wissen.
Haben sie aber eigentlich nie erklärt, oder?
So einen Wandsprung machen kannst oder so einen Dreiersprung. Mhm. Wird ja halt eigentlich nicht erklärt. Ist meistens auch nicht so unbedingt spielentscheidend, aber manchmal dann doch schon ganz gut, wenn du, was weiß ich, die Münzen da erreichen willst oder so.
Aber ich glaube, das erfährst du durchs Ausprobieren einfach. Also
ja,
ich meine,
ja,
du hast ja nun bei dem Wii U-Titel jetzt nun überhaupt noch davor nie das Problem mehr, dass dir die Leben ausgehen oder so. Die sind ja so generös mit Leben. Also
New Super Mario Bros. 2 sowieso nicht, weil du ja da ständig auch Münzen kriegst wie blöde und ich da jetzt auch schon über 500 Leben habe oder so.
Also,
wo es ja auch nicht so leicht ist, dann nachher später.
Und ich finde, das hat Nintendo eigentlich auch mal so hingekriegt, dass du musstest nicht irgendwelche Tutorials jetzt erst spielen bei den Dingern. Das kam einfach automatisch. Du hast es einfach durch Spielen so viel sofort rausgefunden.
Das stimmt.
Wobei dass die Elemente dann auch sofort dann funktionierten.
Ich finde aber auch, dass man bei Super Mario 3D Land die 3 Münzen in den meisten Leveln leichter gefunden hat als in allen anderen Spielen. Die waren nämlich nicht so versteckt. Also es war irgendwie immer logischer. Während man jetzt bei den neuen Spielen teilweise ja wieder sich irgendwo fallen lassen muss oder irgendwo gegen die Wand rennen, weil da ein Geheimgang ist, was man ja so nicht findet.
Aber es gibt immer sehr, sehr dezente Hinweise eigentlich auf vieles. Aber manchmal ist auch so, zum Beispiel bei New Super Mario Bros. 2 fand ich das dann nachher ein bisschen billig. Es gab so viele unsichtbare Blöcke, wo diese Pflanze rauskam,
ja,
in der du dann nach oben klettern konntest. Aber da ist das dann auch meistens, und das ist eben auch so ein Punkt bei dieser Genialität in dem Leveldesign, ja. Du siehst das auch, wo dann jetzt ein unsichtbarer Block sein könnte, einfach so aus der Erfahrung heraus. Weil du weißt, so normalerweise wären da jetzt mehr Elemente zum Rumspringen, aber das ist irgendwie so eine freie Stelle einfach in der Luft. Da muss irgendwie noch ein unsichtbarer Block sein. Und das ergibt sich so, auch wie du dann, wo du dann manchmal einfach runterrutschen kannst. Du kannst ja viele Sachen auch ausprobieren. So in der Wüste, wenn sich der Treibsand so runterzieht, dann testest du es halt noch bis zum gewissen Punkt, merkst du, nichts passiert, so, und dann kannst du wieder hoch. So, und wenn du es dann aber dann trotzdem absinkst und dann in den Geheimgang kommst, dann passiert das schon vorher. Und das ist halt extrem geschickt gemacht. Und auch dieser, in der Multiplayer-Modus, der auch für den Sieg von New Super Mario Bros. U jetzt auch damit verantwortlich ist, da muss ich sagen, auch gerade im Vergleich zu Rayman Origins, weil ich habe jetzt, Rayman Legends.
Ja.
Weil ich habe jetzt die Demo gespielt, die es ja auf der Wii U gibt. Und da war ich ein bisschen enttäuscht auf hohem Niveau, muss ich sagen, weil da ist ja dieses Konzept eben auch, dass du den Controller hast und ziemlich viele Interaktionsmöglichkeiten hast, so da mal irgendwie Figuren schnipsen in den Hintergrund, Sachen durchschneiden und so. Und ich dachte, das wäre irgendwie cooler in der Vorberichterstattung als bei Mario, wo du nur diese Plattform setzt. Aber im Endeffekt zeigt sich dann doch, dass es bei Mario einfach besser ist, weil es viel offener ist. Weil der mit dem Gamepad halt viel mehr Möglichkeiten hat. So, er kann die Gegner beeinflussen und dann diese Plattform setzen, wie er will. Ja, und dadurch die Spieldynamik verändern, während bei Rayman einfach ziemlich vorgegeben ist, was du machen musst. So, da musst du dann halt da mal irgendwie so was durchschneiden oder so. Und das ist halt auch immer das Gleiche, es verändert sich nicht. Und vor allen Dingen, was mich da ein bisschen gestört hat, wenn du das alleine spielst, dann ist es so, dass an bestimmten Stellen gibt es dann halt diese Elemente wohl. Also das ist zumindest in dem einen Level so gewesen. Und dann wechselst du einfach aufs Gamepad. Und du bist dann der Typ, der das Gamepad steuert, während die Figur vom Computer gesteuert wird. Das macht er ziemlich zuverlässig. Das Problem ist bloß einfach, das, was du auf dem Gamepad machst, macht nicht so viel Spaß.
Ja.
Und es wird dann auch ziemlich lahm. Und ein zweiter Punkt war zum Beispiel, da gibt es ja bei Rayman Origins gab es diese Schatztruhenrennen. Die eigentlich mit zu den geilsten und auch zu den schwierigsten Sachen gehört
im Spiel. Die waren bockschwer.
Ja. Und ich fand die aber auch saugeil, weil das dann nachher so einen richtig geilen Fluss hatte, wenn du da dann wirklich das Level komplett geschafft hast. Und hier ist das so, also ich vermute das jetzt einfach mal, dass durch diese Musiklevels ersetzt wird, wo das Leveldesign im Abgleich mit deinen Gehüpfe und Rumgeschlage dann auf so ein Lied im Hintergrund angepasst wird. Und das war jetzt zum Beispiel im Demo-Level extrem leicht. So, das hat man irgendwie sofort geschafft und so die beiden Elemente haben mich jetzt wieder ein bisschen so von meinem Rayman Legends Hype befreit. Also mal gucken. So, aber das ist eben dieser Punkt wieder, was ich immer sage, so, dass Nintendo irgendwie besser weiß, was man will oder was ich will. Ja?
Was du willst.
Ja. weil sie das mit dem Gamepad irgendwie dann auch schon wieder so geil umgesetzt haben.
Ja.
So, wo ich anfangs dachte, das ist voll langweilig. Nee, scheiße,
das
ist geil.
Ich glaube, das ist bei Nintendo auf Firmenphilosophie. Was will Johannes Krohn?
Ja, also da geht die wie können wir dazu bringen, eine 9 von 10 zu übergeben?
Das ist ja keine Leistung. Das ist ja jetzt nicht so die Klippe, aber ich denke mal, dass viele Mitarbeiter sich einfach jeden Morgen einfach auch vor so einem Johannes-Krohn-Plakat verneigen.
Ja.
Und wieder fragen so,
Sensei.
Sensei, warte mal drauf, wie viele japanische Touristen die erfolgen.
Ja,
Touristen
sind. Also ich denke mal, warum blitzt denn das hier so an allen Ecken?
Ich denke mal,
schon wieder Gewitter. Aber das muss man halt sagen, so Nintendo, ich bin ja auch jetzt nicht nach so ein paar Wochen nicht so spitzenmäßig begeistert von der Wii U, auch weil du hast jetzt schon das Gefühl, du hast ein veraltetes Produkt.
Ich habe jetzt schon Produkte, womit ich nicht mehr spiele. Das ist so viel schlimmer.
Das ist nicht, weil mir reicht es ja jetzt irgendwie so Mario zu haben, weil da sitzt du schon mal ewig so. Und dann kommt als nächstes halt Pikmin.
Ja.
So, oder Rayman. So, dann bin ich halt wieder bedient. Aber es bleibt halt immer die Zweitkonsole. Aber der Punkt ist, so viel Scheiße Nintendo auch baut, die Spiele sind halt geil. Und das ist eben der Punkt, warum ich auch jetzt da vielleicht irgendwie als Fanboy gelte. Aber das muss ich halt einfach sagen. Die Spiele sind halt oft einfach geil, weil Nintendo irgendwie dieses halt so auf das Gameplay so Acht gibt. Die wissen halt genau, warum ihre Spiele Spaß machen.
Aber und das entwickeln sie halt immer weiter. Die Konsole ist so träge und so mittel. Also das ist so, ob du die jetzt träge,
die
ob du die jetzt patcht oder nicht oder sonst was, die Wartezeiten da zwischen Wii U und geh mal in die Einstellung rein, wartest du wieder 10 Sekunden und so. Das ist halt ein bisschen deprimierend für so eine alte Technik.
Für so eine neue Technik meinst du?
Nee, für so eine alte Technik.
Also, klar.
Das ist ja jetzt nicht so, dass Nintendo da jetzt irgendwie Raketenphysik
entwickelt hat. Wenn so alte Technik neu rauskommt, müsste es eigentlich besser laufen.
Eben. Nicht.
Also, es müsste eigentlich wie geschmiert laufen.
Ja.
Und auch vom Design her ist es irgendwie noch so, es basiert ja eben auf dem Wii-Design und das ist auch schon wieder 6 Jahre alt und das wirkt nicht so knackig fortschrittlich.
Es sieht nicht aus, als hättest du jetzt eine neue Konsole.
Ja, ich meine gar nicht die Konsole, sondern das Menüdesign.
Ja, auch. Das sowieso. Das sieht halt nicht davon aus, dass das eigentlich jetzt so Leistung wie eine Xbox oder PS3 so ansatzweise.
Na gut,
so
vielleicht hat oder kann so. Man auch sagen, das ist halt sowas, was Nintendo so als seine, weißt du, sein, das ist halt das Metro von Nintendo. Also bei 3DS sieht er genauso aus, so mit diesen Kacheln da.
Das müsste man ein bisschen schicken. Auch die Mies hätte man jetzt locker mal überarbeiten können. Also die waren schon damals hässlich. Ja. So, und die sehen heute nicht besser aus.
Ja, oder ganz rauslassen oder so.
Ja, am allerbesten. Also da muss ich sagen, sind die Avatare von der Xbox echt attraktiver.
Ja, die man aber nirgendwo mehr braucht. Ja. Also das ist ja auch sowas, die in dem neuen Dashboard schon fast gar nicht mehr auftauchen.
Aber bei Nintendo würden sie halt extrem verwendet werden, für diese ganze Scheiße irgendwie. Und da würde man dann vielleicht auch Bock haben, die zu benutzen. Aber ich würde niemals mit meinem Mii irgendwie in Mario Kart antreten oder so.
Mii und ich,
So, ich würde immer gegen die Wand fahren, einfach absichtlich. So, irgendwie in der Hoffnung, dass doch irgendwas eingebaut wird. Wenn man das 1000 Mal versucht, dann explodiert dann 1000 blutige Stücke.
Hm. Hast du nicht einen Führerschein?
Ja. Wieso? Hoffst du jetzt, dass ich auch gegen die Wand fahre? So,
wenn du deinen Mii schon nicht magst.
Dann mag ich mich auch nicht. Das ist eine absurde Theorie. Also, musst du irgendwie, weiß ich nicht, musst du dich nochmal an den Schreibtisch setzen. Wir müssen rechnen.
Nächste Kategorie war bestes Beat'em-up-Spiel. Und,
Schwierig.
Ist ja, wie gesagt, jetzt gar nicht mein Genre, aber ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass das auch, also es war ja auch kein guter Jahrgang.
Also es war von der Quantität war es durchaus ein guter Jahrgang.
Ja,
aber du hattest einfach bei allen Spielen immer das Gefühl, das ist so ein Schritt nach vorne, ein zurück.
Ja.
Okay. Ne? Also sie waren teilweise auf hohem Niveau. Nehmen wir mal Tekken Tag Tournament 2. So. Mhm. Schöne Grafik irgendwie. Du hattest fast alle Kämpfer irgendwie aus dem Tekken-Universum. So, und die robuste Tekken-Spielmechanik. Ja, funktioniert ja alles, guten Netcode irgendwie. Und damit hast du ja so die Kernelemente einfach, die echte Prügelspiel-Cracks wollen. So, ne? Also wovon ich zumindest ausgehe. So, sie wollen halt ein großes Roster an Kämpfern irgendwie, schicke Technik. Geiles Kampfsystem, auf das sie stehen, ja, wenn sie eben Fan davon sind, und dann kannst du im Multiplayer halt wie bekloppt kämpfen. So. Das ist ja irgendwie das, was im Sprügelspiel irgendwie extrem wichtig ist. Aber im Solo-Modus gibt es dann halt auch bei eigentlich den meisten Spielen da recht wenig zu tun. So, und auch nicht für Gelegenheitsspieler. Also es ist so dieser elitäre Anspruch ist in diesem Jahr irgendwie ganz krass zu merken. Dann auch bei sowas wie Dead or Alive 5, ist ja auch schon.
Ja.
Irgendwie, und ja, Street Fighter Cross Tekken hat das nicht so. Also das ist sicherlich auch so, da hat dann die Spieltiefe auf Dauer so, aber der Einstieg ist auch ein bisschen leichter und es wirkt noch ein bisschen frischer auch gerade, weil es irgendwie diesen...
Oh, Dead or Alive war jetzt aber vom Einstieg und so auch recht easy. Also das ist ja...
Ja, aber also es
konnte halt auch normal spielen.
So. Keins von diesen Spielen ist perfekt, so auch Street Fighter Cross Tekken nicht. Also das ist auch immer so, du hast ja die Fans einfach, die jetzt jahrelang schon mit ihrer Serie da irgendwie... am Start sind irgendwie und die anderen Serien dann oft auch einfach total doof finden. Und deswegen kannst du hier eigentlich kaum richtigen Treffer landen. So. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch ein ziemlich subjektiver Award. So, wie schon einer der User geschrieben hat, klar, so, ich finde Street Fighter 4 ist immer noch das Geilste. Und Tekken Cross Street Fighter ist jetzt nicht unbedingt wie Street Fighter. Es ist ja viel schneller, es ist ja eher wie die Marvel vs. Capcom Sachen oder so. Aber so im Gesamtpaket hat mich das halt am ehesten angeturnt. So, kann man nicht sagen. So, die anderen sind auch super, aber keins, was einen so endlos begeistert. Also ich,
es fehlte halt so eine Kaliber, finde ich, so wie Street Fighter 4, die dann plötzlich so nochmal wieder richtig so ein Quantensprung sind.
Ja, oder im letzten Jahr war es tatsächlich einfacher. Wir hatten zwar bloß drei Kandidaten so, aber die waren halt auch alle super.
Ja.
Und Mortal Kombat hat halt auf eine bestimmte Art und Weise dann wieder richtig begeistert. So, es hatte jetzt nicht die Tiefe, die jetzt irgendwelche super Beat'em-up-Freaks da brauchen. Aber es hat halt einfach so im Gesamtpaket total viel Spaß gemacht.
Mhm.
So, und dieses Jahr halt, was echt schade war, eben die Verschiebung von Persona 4 Arena. Wo ich da im nächsten Jahr wirklich mal nach vorne schaue, dass das dann verdammt geil wird.
Verzeihung.
Ja, schwierige Sache. Da entwickelt sich halt auch in dem Genre nicht mehr so viel. Das muss man einfach auch dazu sagen. Du willst doch bloß wieder Aufmerksamkeit erregen, Alexander, weil ich jetzt zu viel geredet habe. Hast du eine Ferrero-Küsschen-Nuss im Hals?
Ja.
Willst du was nachtrinken?
Mir geht's schon.
Nee, ich schon. Ich nehme das wie ein harter Mann.
Diese Ferrero-Küsschen.
Jetzt also, meine auch noch.
Oh. Ja, wenn man
gibt erstickt. Man auch ein Antragsküsschen.
Wenn man erstickt, dann kriegt man kurzzeitig diese Tränen in den Augen.
Hm?
Nee, danke. Wasser ist, was wir pushen.
Sag nur, das
Atmen geht wieder. Schön.
Schade.
Strategiespiele waren das nächste. Nachdem wir festgestellt haben, dass es kein so pralles Jahr für Jump'n'Runs war, kein so pralles Jahr für Beat'em'ups, was so im Sinne von groß spektakulärer Neuerung angeht, muss man sagen, wäre XCOM nicht gewesen, wäre das auch ein sehr düsteres Jahr für Strategiespiele gewesen.
Zumindest, weil wir ja dann da so Add-ons und so rausgenommen haben.
Ja, genau.
Also da kam ja halt wirklich ziemlich geiler Scheiß. Aber
bei Civ oder so?
Naja, das Civ-Add-on kam, Shogun kam noch ein Standalone-Add-on,
okay.
Dann dieses Anno Rebellion 20. von Sins of Solar Empire, aber das waren halt alles nur so Add-ons im Grunde.
Und Anno 20...
Tiefsee. Aber was dann neu rauskam...
Hattest du das Sins of Solar Empire eigentlich mal gespielt?
Nee. Das ist eins der Spiele, die halt bei Steam in der Bibliothek versauert.
Ich hatte nämlich immer das Gefühl, irgendwie, dass der erste Teil wurde auch so ein bisschen zwiespältig aufgenommen. Ne?
Ja,
so teilweise, aber die Amerikaner fanden das, glaube ich, saugeil. Und bei uns kam das dann gar nicht so an.
Also ich habe mich das erste Sins of an Empire, ich wollte es immer haben, aber ich meine immer, das muss noch gepatcht werden. Das stimmt so vieles nicht. Kann mich aber auch gerade täuschen, weil es war bei vielen dieser 4X-Spiele irgendwie so, wo es hieß, so wie es rauskam, war es eine Katastrophe. Hm. Erst dann gepatcht oder dann mit den Add-ons wurde es dann halt richtig gut. Hm. Und zumindest bei den Kollegen von der GameStar, die hatten Sins of Rebellion halt getestet und meinen so, das wäre so das Juwel im Grunde, aber es ist halt auch nur ein Add-on, also.
Ja.
Und deswegen bei neuen Spielen war dann halt Endless Space, was halt auch sehr interessant.
Da habe ich mal reingeguckt und da fand ich halt schade, dass das eben wieder einen so von der Komplexität her am Anfang schon so ziemlich so ins kalte Wasser wirft und viele Spielmechaniken da wirklich erst irgendwie, also ich meine, das hatten wir dieses Jahr öfters, finde ich, auch so ein FTL oder so. Das sind alle, also die Art, wie einem das Spiel erklärt wird, ist manchmal schon, finde ich, ein bisschen sehr dröge und kalt gemacht. Vor allem, weil sie so komplex sind. Also ich meine, ich habe zum Beispiel damals sehr gerne Master of Orion gespielt, also vor allem Master of Orion 2, aber das hat, wenn man da anfängt und so, eigentlich nicht so viele Funktionen. Du hast erstmal nur deinen einen Planeten, du hast da immer nur so ein paar Möglichkeiten und das ist halt so, dieser Scope von dem Spiel, der entwickelt sich erst langsam. Das ist eigentlich genauso wie bei Civilization oder so. So
sollte es
ja auch laufen. Also bitte gib mir doch am Anfang
nur weiterentwickeln. Und Enter Space trotzdem eine ziemlich geile Oberfläche, dass du da halt, ich finde, du musstest bei Enter Space nicht so sehr jetzt in das Micromanagement gehen, wie bei anderen Titeln oder so, die sich da halt wirklich ausleben. Was gleichzeitig auch irgendwo für diese, ich meine, wer sowas spielt, ist sowieso ein geübter Spieler irgendwo, der halt ungefähr ahnt, worauf er sich einlässt.
Ja.
Das ist ja halt, generell dieses Genre hat ja, bis auf jetzt diese ganze Free-to-Play-Welle, nicht mehr diesen Anspruch halt wirklich im Mainstream beworben oder direkt anzukommen. Eben
auch so schade, ne? Genauso wie bei den Prügelspielen, so dieser Anspruch irgendwie an die Hardcore-Gemeinde. Deswegen fehlt ja solchen Spielen auch
so ein bisschen das ja Production-Value, so weißt du? Auch verdient so gewonnen.
Ja,
genau. Und weil wie gesagt, XCOM ist auch wieder ein tolles Beispiel eben dafür, wie man Spielmechaniken dem Spieler erklärt. Ja. Wenn man überlegt, was du alles so drauf hast, nach 10 Stunden XCOM, was du alles schon so im Kopf hast, für welche Waffen gut sind, wie du deinen Squad am besten zusammenstellst, wie du die Ausrüstung, wer ein Medkit hat und wer zum Beispiel so einen Übernahmestrahler da hat, wenn du überlegst, dein Basisbau, wie man den am besten strukturiert, dass die Einheiten da nah beieinander sind und sowas, was ist wichtig, Satelliten, Abfangjäger, wie das Verhältnis und so, wenn du also dieses ganze Wissen hast, was du nach 10 Stunden hast, aber ich habe so den Eindruck, manche andere Spiele erwarten, dass du das von vornherein hast. Ja. Und bei XCOM fängt es halt damit an, dass du erstmal weißt, wie du deine Einheiten bewegst. Also so ganz langsam und ganz einfach. Und das finde ich halt super. Du hast halt, du lernst, also XCOM ist dann gerade eben später ein sehr, sehr tiefes und extremes und herausforderndes Spiel. Aber der Weg dahin, der ist schön in kleinen Portionen, die man auch verdauen kann.
Ja, du hast halt gleich das Gefühl, du bist eben auch gewachsen. So.
Ja.
Danach, ja. Aber wie gesagt, bei diesen 4X, die zielen halt direkt auf ein anderes Publikum halt ab.
Müssen sie aber nicht.
Müssen sie ja, weil sie halt.
Müssten sie aber nicht. Weil halt so, das ist ein bisschen wie EVE Online oder so. Warum sind diese Spiele so unzugänglich, wenn ich nicht bereit bin, so, jetzt die nächsten 2 Wochen mache ich nur dieses Spiel und lerne das erstmal so ein bisschen. Also, das ist so ein bisschen, das ist auf jeden Fall Pädagogik oder so. Also, so, man will doch lernen irgendwie gerne mit Bildern, Videos und schön und kleine Portionen.
Ja, aber ich möchte, auf der anderen Seite möchte ich aber auch, wenn ich das sowieso alles schon kann, ich möchte nicht zigmal Tutorial-Spiel.
Ja, aber das ist alles komische. Du hast diese, du hast extrem komplexe teilweise Strategiespiele, die ganz trockene Tutorials haben, die irgendwie manchmal ein bisschen dürftig sind. Und dann lernst du bei jedem Shooter am Anfang, mit welchem Knopf du dich duckst.
Ja, oder schau mal nach oben, schau mal nach links, schau mal nach rechts.
Vor allen Dingen, weil das ist wahrscheinlich so ein Test für die eigene Technik. Bei Strategiespielen ist es ja noch ein Unterschied, weil jedes Jahr da irgendwie eine ganz andere Mechanik dann auch verfolgt. So, dann braucht eigentlich jeder auch, glaube ich, ein Tutorial, um dann halt auch die ganzen Funktionen zu lernen, selbst wenn er weiß, wie er sowas bedient.
Zur nächsten Kategorie möchte ich, was ist denn da drüber?
Hitchcock hier.
Alfred Hitchcock, ja. Hilfe. Bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, möchte ich nur kurz sagen, dass ich heute Morgen mit der S-Bahn hierher gefahren bin und da saß ich drin und ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, weil die S-Bahn ganz voll war und ich da mit meinem iPad saß und mit meinen Tränen kämpfen musste.
Die alte Frau gewartet hat, dass du aufstehst. Wenn du jetzt spoilerst, gibst du mir an die Fresse, da musst du auch mit deinen Tränen kämpfen.
Nein, ich spoiler nicht, keine Angst. Ich habe das schon, nein, auch wenn mir Flo zunickt und sagt, ich soll das machen. 2013 ist auch das Jahr des spoilerfreien Alex, also damit will ich schon mal anfangen. Also ist ja nicht nur für mich das gesunde Jahr, das Jahr des Nichtrauchens und der sportlichen
Ersichtigung. Das Silvester des Nichtrauchens 2012, ja. Nicht wahr?
Nein.
Die 8 Stunden Schlaf.
Also wie gesagt, ich saß in der S-Bahn mit meinem iPad und musste echt mir meine Tränen versuchen zu unterdrücken, was natürlich für Außenstehende so ein bisschen so aussieht, als ob irgendwie da jemand einen Nervenzusammenbruch bekommt. Also sieht man ja nicht, aber...
Einfach vor deinen Augen wirklich jemand gestorben. So.
Ja. Und das ist eben, weil wir darüber jetzt auch reden, in der besten Kategorie. Ich habe jetzt vor 3 Tagen angefangen...
In der besten Kategorie?
In der besten
Kategorie. Der Ariel Games Award für die beste Kategorie.
Schweinepimmel. bestes Adventure. Und ich habe vor 3 Tagen halt angefangen, nochmal The Walking Dead jetzt zu spielen und auf dem iPad.
Zu gucken.
Zu gucken, genau. Und auf dem iPad ist es halt praktisch, weil das halt wirklich, ich habe immer diese Stunde.
Wie spielt sich da eigentlich?
Die Stunde Hinfahrt und Stunde Rückfahrt, also jeden Tag 2 Stunden. Und ich bin jetzt am Ende von Episode 3, also muss sagen, ich habe das im Videospiel noch nicht erlebt. Die Art von intensiver Geschichte und du hast da drin, also wie gesagt, es gibt ja so diesen Moment in Final Fantasy VII, den so alle, die es gespielt haben, kennen und wissen, dass man da auch sehr traurig ist, weil da eine Figur ablebt oder so. Aber ich sag euch, das ist Bullshit, das ist scheiße, ich habe noch nicht The Walking Dead gesehen. Das ist, es ist ja einfach in Spielen Leute umzubringen. Und das ist ja auch einfach, das gibt es in jedem Spiel. Es gibt auch in jedem Spiel mal so einen sentimentalen Moment, so selbst in diesem scheiß Gears of War oder so, wo man dann irgendwie plötzlich sentimental sein soll, weil hier der Kollege seine Frau oder die Überreste.
2 Sekunden später gleich.
Ja, genau. aber von der Gefühlstiefe eines The Walking Dead sind die alle meilenweit entfernt. Und es, wie gesagt, es ist halt so, die erste und zweite Episode sind so, die haben auch so ihre Höhepunkte, aber vor allem so interessant, so storytechnisch, so von wegen, what the fuck? Und die haben auch so ein kleines Mystery und das passt so ganz gut. Aber spätestens in der dritten Episode fangen sie an, eben Sachen zu machen, wo du denkst, so,
ans Eingemachte zu gehen.
Aber wirklich. Und ich denke mal, vierte, fünfte, da geht's eben noch so weiter, so ein bisschen. Aber holy shit, ich finde dieses Ganze mit den ganzen Entscheidungen, die man in dem Spiel treffen kann und so, das ist so ein bisschen overrated, weil man merkt halt zu oft bei dem Spiel, dass man das Gefühl hat, man könnte jetzt was entscheiden, aber im Grunde sind das so Sachen so, machst du es jetzt und wenn du es nicht machst, dann macht es jemand anders. Weißt du, aber das Endergebnis bleibt dasselbe.
Das haben wir auch schon drüber diskutiert. Ich finde die Entscheidungen, das ist... Es ist für Spiel, wie du schon sagst, ist es jetzt nicht so wichtig, aber für einen selbst, für einen Spieler, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber für einen selbst ist das wirklich so schon ein Punkt, wo man sich überlegen muss, geht man jetzt den Schritt in dem Spiel, weil das Spiel zieht einen schon so rein, dass man da wirklich drüber nachdenkt, oder macht man das jetzt nicht? Also ich habe da echt oft mit mir kämpfen müssen bei manchen Entscheidungen und
das ist auf jeden Fall auch.
Wie fühlst du dich denn bei den Entscheidungen, also wenn du das dann mal auch schuldig gefühlt oder nicht schuldig?
Ja,
auf jeden Fall. Und allein, dass das Spiel das schafft, dass man sich nicht denkt, okay, das ist ein Spiel.
Ja.
Weil es gibt so viele Spiele, die diese Entscheidungssache mit drin haben und irgendwie war es mir überall relativ egal.
Ja.
Also man wusste, worauf es hinausläuft und worauf nicht. Aber bei The Walking Dead gibt es halt so Momente, da kann es nur scheiße laufen.
Ja.
Und du kannst dich nur fürs geringere Übel entscheiden.
Und das Spiel hat durch seine Präsentation und durch die Zeit, die es sich nimmt, schafft es, die Figuren dir so nahe zu bringen, dass es eben wirklich wie bei einer Fernsehserie
ist. Deswegen sind die ersten zwei Episoden, die sind zwar ruhiger, wie du sagst, und die haben jetzt auch dieses klassische Zombie-mäßige drin, die handeln ein paar Klischees, handeln sie ab, aber die sind wirklich unglaublich wichtig, die Episoden, weil du einfach die Figuren kennenlernst und man kommt in diese Welt so gut rein dadurch. Und was dann in der dritten passiert, also ich habe es jetzt auch noch nicht weitergespielt, ich bin auch erst bei der vierten jetzt, aber was in der dritten passiert, das hätte nicht so funktioniert, wenn du die ersten zwei nicht gespielt hättest. Mhm.
Was ich auch genial finde, ist einfach, dass man deswegen darf man sich halt nicht nur von der ersten Episode so ein bisschen ins Boxhorn jagen lassen. Es geht halt nicht darum, so irgendwie eine Gruppe Überlebender vor Zombies zu retten, sondern die eigentliche Gefahr der Zombies, die tritt eigentlich immer mehr zurück. Es gibt später viel mehr Momente, wo es einfach gefährlich ist, wenn einfach eine Gruppe Menschen untereinander sind und diese Menschen Schusswaffen haben. Und diese Dynamik, dass Menschen ausrasten oder ähnliches,
das ist eigentlich auch so das Grundelement vieler Horrorfilme und auch vieler Zombiefilme. Ja. So,
genau.
Leute, oder siehe DayZ, da ist es auch eher die Menschen mit den Schusswaffen, die dich bedrohen.
Genau, aber...
ist es eher die Menschen mit den Schusswaffen.
Also...
Dein Deutschlehrer hat dich nicht so oft bedroht.
Aber holy shit.
Ich finde ja auch die Kleine, die man dabei hat, diese Clementine. Ja. Also was sie da gemacht haben, das ist wirklich...
Wie oft die hart gerappt wird, das ist wirklich... Also,
da meine, musst es
du
ist ja
so, da musst sogar Alex kommen.
Nee, es ist ja...
Nee, aber...
Beide treten ja vor. Einmal, es ist noch nie so ein kleines Mädchen oder so ein, die ist ja 8 Jahre alt.
Ich glaube, ihr solltet jetzt nicht mehr so viel darüber reden. Ja. Ich finde, es nimmt eine gefährliche Dynamik
an
hier gleich. Ne,
weißt also, du noch, was man der mit der gemacht hat? Es ist selten, dass ein Mensch so überzeugend in so einem Spiel dargestellt wird. Und genauso muss man auch sagen, der Lee, der Hauptcharakter, ist halt als Schwarzer oder so, hast du es auch nicht so oft, dass in Videospielen Schwarze nicht so klischeehaft dargestellt werden oder so, hey Bro, Nigger, was geht ab, Alter? Sondern das ist halt eben auch
ich weiß Bescheid.
Genau, das ist eine sehr, sehr, sehr coole Figur, auch mit sehr viel Tiefe. Scholli.
Es ist so, also das, was ich geschrieben habe in dem Text beim Gewinner-Dingens, ich habe geschrieben, dass sich die Spiele so Filmen annähern müssen und nicht dieses Inszenatorische, was es jetzt vielerorts gibt, dass alles so wie ein Film aufgebaut wird und es wäre so gern was. Aber so wie Walking Dead das macht, so muss das funktionieren.
Ja.
Es muss einen roten Faden haben, aber trotzdem diese Interaktivität in der Welt bieten.
Ja. Und die Spiele müssen es schaffen, Charaktere so glaubhaft zu machen, genau. und Situationen so glaubhaft zu machen. Und das ist eigentlich so, glaube ich, das super Achievement von The Walking Dead, dass man wirklich das Gefühl hat, die Leute, die da die Story geschrieben haben, die Unterhaltung, die ganzen Dialoge, das sind Leute, die eben auch, das hätte eben auch als Fernsehserie super funktioniert. Und das kann man über 80% der Spiele, das kann man über 80% der Spiele eben nicht sagen.
Ja.
Und das ist zum Beispiel so, es gibt auch Spiele, die ich super mag, so wie Deus Ex oder so. Am Ende hast du eine Entscheidung zwischen 3 N, ist mir scheißegal. Ich habe sie alle angeklickt, nur wegen dem Achievement. Im Grunde war mir das auch völlig egal, was da passiert oder so. Und das hast du halt auch so sehr oft bei so Spielen wie Mass Effect. Da gibt es ja nur ab und zu mal so eine Entscheidung, so dieses gut oder böse. Aber du bist nicht investiert und das ist auch vom so durchschaubar, so irgendwie gibst du all deine Lebensmittel jetzt hier dieser Rasse oder machst du das so oder so,
ja,
oder
genau.
Tötest du jetzt alle Kinder oder nicht? Klar, aber
The Walking Dead... Klar tötest du die, klar.
Bei The Walking Dead ist es halt wirklich deswegen, wir spoilern hier auch gar nicht, weil ich habe mir das von genug anderen Leuten vorher angehört und ich konnte es nicht glauben, bis ich es selber gespielt habe, was da für What-the-fuck-Momente drin sind. Und
also das ist wirklich was da, wo ich auch Spoiler wirklich verabscheue, weil das Spiel funktioniert nur, wenn man sich drauf einlässt, ohne irgendwas drüber zu wissen.
Ja. Und das ist halt dann eben wirklich auch auf so eine komische Art sehr erwachsen und reif und so. Auch alles Attribute, die ich so bei anderen Spielen so vermisse. Auch so, selbst so eine Spiele wie Assassin's Creed oder so, die fühlen sich nicht wirklich erwachsen an, weil das immer noch so die Kinderversion von Geschichte ist. Und das
wird ja auch alles nicht so ernst genommen.
Ich meine,
du hast in den Filmen hast du so gewisse Themen einfach so ganz selbstverständlich, ja. Nehmen wir auch mal bloß Beziehungen. So Liebe und Romantik.
Ja.
Das hast du doch in Spielen nicht. Du hast in Rollenspielen rennen die Frauen in die Schlacht mit Bikinis, ja?
So
aus Metall. Ja. Von mir aus noch so. Man will ja nicht, dass in die Titten abgehackt werden, ja? So, und das war's.
Ja.
So, es ist halt einfach noch nicht so richtig im
Erwachsenen-Dasein
angekommen.
Genau das meine ich mit diesem filmischen Ansatz. Bei The Walking Dead wird einfach der spielerische Punkt so zurückgestellt, es gibt eigentlich gar keinen Gameplay-Inhalt, also so ein bisschen was. Und diese Geschichte wird im Vordergrund gestellt, darum ja, geht's.
Genau, die Geschichte
geht nicht um
die Leute.
Ja. Aber wenn ich jetzt sowas, gucken wir mal das neue Tomb Raider an zum Beispiel. Da wollen sie mir jetzt auch erzählen, dass Lara Croft so eine Zerbrechliche ist, die ganz schlimm drauf ist, weil sie ihren ersten Menschen umbringen muss. Aber in den
danach, dass
ein Fließband macht. Ja. Genau, aber in der nächsten
so Szene.
In der nächsten Szene muss halt wieder Gameplay-Material kommen. Der Spieler muss ja am Laufen gehalten werden und deswegen muss sie halt Leute umbringen. Also werden halt 1000 Leute umgebracht und das funktioniert in der Story
nicht. Das hat Walking Dead ja nicht nötig zum Glück.
Genau.
Durch den Adventure-Ansatz.
Das hat aber auch nichts mit Gameplay an sich zu tun, sondern dass die Leute halt einfach keine Ideen haben, was sie als Gameplay einfügen können. So.
Ja.
Also da muss ich jetzt zum Beispiel sagen, ist Heavy Rain wirklich geschickt? So, nehmen wir mal die Quicktime-Action-Szenen jetzt außen vor. Gibt es ja auch Szenen, zum Beispiel, wenn du da dieses Baby versorgen musst, ja,
mit
Scott Shelby.
Ja. Spoiler.
Jo, Spoiler. Naja, gut. Tja.
Du meinst mit dem Killer?
Ah, entschuldige.
Wow. Nee, aber
es ist noch nicht 2013.
Es ist ja trotzdem eine spielerische Herausforderung so von den Bewegungen her. Trotzdem musst du keinen erschießen. Du musst nicht irgendwie ein Rätsel lösen, sondern du versorgst halt einfach dieses Baby oder so, ja. Also das sind so Elemente, die Leute haben auch einfach keine Fantasie, wie sie denn so ein Spiel füllen könnten. Man könnte zum Beispiel auch Lara Croft irgendwie, was weiß ich, mit haufenweise Survival-Elementen da
oder
einen krass komplexen Klettersystem, ja.
Ja, genau.
Das irgendwie wirklich eine Herausforderung auch ans Klettern stellt irgendwie. Aber sie kommen halt nur auf die Idee, sie alle erschießen zu lassen. Und das beißt sich natürlich grundsätzlich auch wie bei Max Payne 3 mit dem Alkoholismus, so, wo er dann immer hier am Zittern ist und in den Actionsequenzen dann halt alle platt macht. So, und das ist ja auch nichts anderes zu tun ist in Max Payne, als Leute zu erschießen. So, was ja auch vom Gameplay her jetzt nicht super spannend ist. So, oder nicht super abwechslungsreich. Und da haben die Leute halt einfach keine Ideen, weil ich finde immer, das ist möglich und das sollte auch der Ansatz von Videospielen sein, halt dieses Erzählerische mit dem Spielerischen zu verbinden, weil dann dann definieren die sich auch als eigene
Kunstform. Man muss natürlich sagen, dass das nicht auf jedes Genre anwendbar ist. Und es gibt eigentlich nur zwei, wo es richtig funktioniert. Und das eine ist halt eben Adventures und das andere sind Rollenspiele. Also du kannst
es halt aber auch nicht so auf so ein Genre auslegen. Guck mal, wo packst du Heavy Rain rein? Das ist irgendwie ein Action-Adventure.
Ist für mich auch ein Adventure, oder? Ja.
Für mich ist das so die Fortführung von Point and
Click. Genau, genauso wie eben auch The Walking Dead. Halt nicht mehr dieses öde, so irgendwie ein Schauplatz nach Sachen
und absammeln. Der Punkt sind ja auch diese Genre-Einteilung, ja.
Genau.
Du musst es ja scheinbar irgendwie für die Käufer oder so definieren, ja. Du musst denen ja zeigen, so hier, das neue Tomb Raider ist ein Action-Adventure, wo du viel ballerst, viel kletterst oder so. Es könnte ja auch so ein Spiel wie Heavy Rain werden, ne? Zum Beispiel finde ich auch diesen Ansatz von Colonial Marines, dem neuen Aliens. Das finde ich total langweilig, ja. Ich liebe diesen Aliens-Film von James Cameron,
ja.
Aber die Spiele, die seitdem auch erschienen sind, sind immer das Gleiche. Es ist immer dieses Zitieren dieses Films. Warum nicht ein Point-and-Click-Adventure? Im Stile des ersten Films zum Beispiel. Oder so.
Ja, gut.
Das könnte aber viel mehr Spannung reinbringen. So, das wäre viel interessanter, aber die Leute wollen halt alle nur rumballern.
Also wie gesagt, man muss sagen, auch The Walking Dead ist mal wieder so der Perfect Storm. Also Telltale hatte halt schon die Erfahrung, Telltale hatte eine gute Vorlage und man muss sagen, die Ausgangssituation, einfach so eine Gruppe von Überlebenden also die Tatsache, dass da immer so eine Zombie-Bedrohung ist, gibt dem Spiel auch so eine gewisse Dynamik, selbst wenn gerade keine Zombies da sind, weil du hast da immer diese Anspannung. So, jedes Mal, wenn du einen Schrank durchsuchst oder draußen irgendwo rumläufst, hast du das Gefühl, jeden Moment könnte jetzt schon scheiß Zombie kommen oder so.
Damit.
Genau. Also das ist natürlich schon so perfekt. Bringt
nichts mehr, wenn die Zombies kommen wie bei World War Z.
Ja. Oder sich einfach so hochstapeln.
Lass uns kurz überlegen.
aber mein lieber Scholli, also es sind wirklich so die es sind eigentlich, glaube ich, und das ist eben, wie gesagt, wer da draußen das noch nicht gespielt hat, aber zum Beispiel Heavy Rain toll fand, der muss eigentlich The Walking Dead spielen, weil das ist das nächste, was hat Heavy Rain ja genauso gut geschafft. Heavy Rain hat auch so die Figuren einfach ziemlich ernst genommen und gut dargestellt und
das und da war die Entscheidung halt auch noch wirklich wichtig, so, weil es konnten ja auch einfach Figuren, das war ja auch eigentlich so mit eins der größten Errungenschaften, dass du eben auch weiterspielen konntest, wenn eine gestorben ist.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe ja, wie gesagt, wir hatten vor dem Podcast zu kurz drüber gesprochen, deswegen will ich es gar nicht groß zum Thema machen, weil ich irgendwie nochmal vor kurzem jetzt hier diesen neuen Total Recall gesehen habe. Und es ist ja nicht nur so, dass Videospiele Probleme damit haben, Geschichten zu erzählen. Es ist ja auch so, dass sehr, sehr viele aktuelle, ich kenne sehr, sehr viele Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, wo mich die Figuren nicht halb so stark interessiert haben, wie die aus The Walking Dead. Ja. Und das ist dann eben schon eine Leistung. Also das kriegen halt wirklich nur wenig Leute hin. So Geschichten so Figuren so zu auszuarbeiten, dass man an ihnen hängt. Und dann hast du natürlich auch dieses eben dieses tolle Setting, eben, dass eben genau. Du dir auch nicht sicher sein kannst.
Aber genau da kann ich dir wirklich nur nochmal die Serie ans Herz legen.
Ja.
Und auch wirklich allen anderen, die sie zur zweiten Staffel geguckt haben.
Ja.
Weil da war ich auch am Ausschalten. Aber wenn man es weiter guckt, dann belohnt einen die dritte Staffel genauso wie im Spiel die dritte Episode. Man wird einfach so belohnt mit großartigen Charakteren und mit Wendungen. Also ist für mich so eins der größten Franchises dieses Jahr.
Also ich muss das erstmal noch das Spiel durchspielen. Und dann muss ich auch sehen, ob ich dann bereit bin für mehr davon. Weil es ist auch so ein bisschen natürlich, es ist ja auch nicht so South Park oder Family Guy mäßig. Also das ist ja auch nicht so eine fröhliche Unterhaltung. Weißt du? Das ist, irgendwie ist es so, im Grunde, du guckst dir was an, das ist ein bisschen wie Breaking Bad oder so, und du weißt genau irgendwie, es wird immer beschissener für alle. Also es ist nicht so, es wird nicht immer besser für alle.
Ja, sondern, es gibt kein gutes Ende.
Genau, also, ja.
In dem Sinne.
Es ist ein bisschen so, als ob du zum Beispiel ein Gegner in der God of War Welt bist. Du weißt genau, genau wie es ausgeht.
Du kannst dich auch entscheiden, irgendwie jetzt von jetzt an alles besser zu machen. Kratos wird dich trotzdem umbringen.
Ja.
Das war auf die brutalste mögliche Art und Weise,
genau. Die es gibt. Vermutlich wird er dir vor die Augen ausstechen oder so. Aber es ist halt so.
Ja, oder er packt dich einfach so als zerbrechliche, super heiße Frau. Das interessiert ihn einfach gar nicht. Ja. Er packt dich unter so ein Rad und lässt dich einfach zerstückeln von so kleinen Holzklöppeln.
Das ist so aussichtslos. In jedem anderen Spiel, also ich wette, es gibt immer mal wieder irgendeinen Locust, der bei Gears of War es geschafft hat, aber nein.
Aber eins gibt's noch, was auch nominiert war, Botanicula.
Ja.
Das will ich auch noch hervorheben, weil das wäre bei mir auch so, wenn The Walking Dead nicht so unfassbar gut gewesen wäre, dann hätte ich Botanicula als hier genommen.
Wir haben aber irgendwie Journey in der Kategorie vergessen, ist mir dann noch aufgefallen. Nein.
Aber ist das ein Adventures?
Eigentlich schon, ja. Also es ist auf jeden Fall kein Action-Adventure. Dazu hat es dann doch wirklich zu wenig Action.
Also das ist für mich so eine Frage, so, das ist ja ein Stück über Flower von den Interaktionsmöglichkeiten her. Also, was ist das überhaupt? Also das ist ja, oder ist es eher so ein Art Erlebnis? Also,
ja, es lässt sich wahrscheinlich auch schlecht in den Genre.
Ja,
also, deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn es da nicht bei ist.
Arty-farty-crom.
Ja, also Adventures, also da muss man auf alle Fälle sagen, für Adventures war es dieses Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr.
Ja.
Also, weil alleine schon irgendwie Walking Dead gezeigt hat, wo dieses ganze Genre hingehen könnte und was das überhaupt alles besser kann als klassische Geschichten. Wie gesagt, hat so ein Tomb Raider ist halt immer in dieser Falle, dass es eigentlich eben ein Tomb Raider-Spiel sein muss. Deswegen kannst du gar nicht so viel machen mit Lara. Du kannst es schon ein bisschen versuchen.
Ja, aber wenn ich schon ein Reboot anfange und die Prämisse setze, dass jetzt Lara sowas Zerbrechliches ist, dann zeige ich halt nicht in den ersten Gameplay-Videos diese Massentötungen. Also,
ja. Aber das ist wieder, Far Cry 3 hat es auch probiert und das ist auch so schnell abgefrühstückt worden. So, hey, ich bin hier eigentlich dieser Extremsportler und so und wow, ich bin in der Scheißsituation. Wow, ich bin Profikiller. Also, das ist... Plus, ich muss hier so ein paar von meinen Kumpels retten, die alles Arschlöcher sind.
Das Problem ist halt immer, das spielerisch umzusetzen. Ne? Du könntest natürlich irgendwie so tun, als könnte er die Waffe nicht beherrschen. Ne? Ständig irgendwie Ladehemmung machen und so.
Ja.
Wer will denn sowas spielen?
Ja,
so, das ist ja auch wieder der Punkt.
Ja, sie haben es so umgesetzt, dass die Stimme die ganze Zeit so jämmerlich klingt.
Ja, irgendwie. Aber es ist auch bescheuert.
Aber später redet ihr
gerade. Findet ihr das nicht?
Ja, total.
Also, er klingt die ganze Zeit so, als würde er gleich losrollen.
Klingt Leonardo DiCaprio, der kurz vorm Weinen ist.
Ja, genau.
Aber, ja, klar. Aber ich glaube, später redet ihn, also weiß ich nicht, ich hab's ja nicht lang genug.
Doch noch, er kommt dann auch noch bei den Traumsequenzen und so. Also
er redet immer noch
später
weiter.
Später wird das Spiel sowieso nur noch scheiße.
Ja.
Echt, ist das so?
Ist ein bisschen so wie Hitman.
Hast du eigentlich jemals erklärt, warum der Hitman nicht doof
ist? Ja,
nicht
so gut ist? Ich glaube schon mehrmals. Also, und ich kann nur sagen, Game Trailers hat das gewählt zum enttäuschendsten Spiel 2012 und da haben sie meine volle Zustimmung. Mir egal, was die da draußen erzählen. Ja, das ist... Das ist kein Hitman mehr. Das nächste war bestes Download-Spiel und da kommen wir natürlich, deswegen wird ganz bestimmt der Award nächstes Jahr von uns ganz anders strukturiert werden, weil man natürlich langsam so mit den Kategorien, das verschwimmt alles so ein bisschen. Nicht nur die Genres, sondern eben auch, was ist ein Download-Spiel, was ist ein Indie-Spiel.
Auch die Qualität der Spiele letztlich auch. Ne? Also wenn Download-Spiele wie in diesem Jahr halt teilweise wirklich die Großproduktionen krass übertreffen. Ich meine, gut, wir hatten sie ja jetzt auch viel in anderen Kategorien schon mit drin, so, ne? Aber
ja, auch was Preise angeht, kann man sich nicht mehr drauf verlassen, weil manche Download-Spiele sind halt irgendwie, bieten Umfang wie ein Vollpreistitel, manche Vollpreistitel bieten Umfang wie ein Download-Spiel und viele Download-Spiele kommen eben auch nach ein paar Wochen oder Monaten dann nochmal als Disc-Version in den Handel. Das ist also wirklich schwierig. Wir hatten eben, wie gesagt, Trials, Mark of the Ninja, The Unfinished Swan und dann wieder so ein typischer Johannes Krohn-Titel.
Ist aber auch ein Jan Smets-Titel. Ich habe Jan gesagt. Ja.
Cinemora.
Haben wir nämlich beide gespielt und beide für super befunden.
Okay.
Journey natürlich auch dabei, wie immer.
Ja, wie immer. Journey, genau. aber auch da muss man sagen, war natürlich 2012 ein geiles Jahr. Also
ja, in dem Jahr.
Definitiv.
Definitiv. Ja, das nächste war, wie gesagt, eben hatten wir ja schon gesagt, mit den Kategorien bestes Indie-Spiel.
Willst du den Download-Spielen gar nichts mehr sagen? Warum Trials gewonnen hat?
Achso, warum Trials? Ja, das ist irgendwie, Entschuldigung. nein, das ist...
Ja gut, ein Monat Super Area Games Hype erklärt eigentlich, warum dieses Spiel gewinnt. Ja, also als es rauskam.
Trials ist einfach... man muss auch sagen, dass Trials am wirkt überhaupt gar nicht wie ein Download-Spiel, finde ich. Also ja, Trials...
Wirkt eher wie so ein Nintendo-Titel.
Ja.
Also Nintendo hätte das drauf, das als Vollpreisspiel rauszubringen.
Ja, das sowieso.
Ich meine, früher hieß das quasi Motocross Madness und war von Microsoft ein Vollpreisspiel. Also, und
Na, aber Motocross Madness war noch ein bisschen anders.
Ja, aber steckt schon.
Bei Motocross Madness, da gibt es einfach nur das geilste Element in diesem Spiel ist überhaupt.
Der Editor?
Nee. Bis zum Rand dieser Arena zu fahren, ja, oder dieses Gebietes, wo du so rumkrossen kannst. Wir hatten ja eigentlich damals bloß die Demo. Und dann Ewigkeiten versuchen, diesen ewig hohen Berg hochzufahren, ja. Das ist ja eigentlich nur so ein steiler Abhang. Das kann man ja machen, wenn wir wirklich anlaufen. Und dann landet man da oben und da kann man noch ein bisschen weiterfahren. Und wenn man dann ein Stück weiter rausfährt, wird man einfach ewig weit rauskatapultiert. Wir haben so schweinemäßig gelacht, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet hatten. Motocross Madness, also wenn man mal lachen möchte.
Man muss sagen, das ist natürlich eher ein Nachfolger von Exit Bike. Muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen. Also auch von der Perspektive und von den Herausforderungen. Und dann gab es was auch von Gameboy.
Du verwechselst das, ja, mit dem, nämlich Motocross Maniacs. Was ist das für ein Gameboy?
Ja, genau.
Das, ja, was auch sich ziemlich an Excitebike orientiert.
Na klar, Excitebike war ja vor allem ein Vierspielertitel.
Genau.
Und
das Motocross Maniacs?
Ja.
Das war auch so ein Gameboy-Spiel, was irgendwie jeder hatte.
Ja.
Was jeder auch mal gespielt hat.
Super schwer.
Super schwer, aber auch cool.
Ja.
Also ich fand das immer sehr geil, ne? Damals hat man ja auch noch mit seine Fantasie dann ins Spiel gebracht, bei der Grafik so, und dann war das
echt
voll das Dump-Action-Brett irgendwie. Also das war schon cool. Ja, Motocross Madness war aber doch schon immer so ein 3D-Motocross-Titel eigentlich.
Ja, das war ausmodiert zur 3D-Welt. Das war schon. Aber wie gesagt, das habe ich länger gespielt als das Gameboy-Spiel, weil es einfach leichter war.
Ja, und was 3D war und besser aussah. Aber ich finde sowieso, ne, es gibt zu wenig Motocross-Spiele. Also das kotzt mich an, also vor allem gute. Wo das richtig mal ein bisschen abgeht.
Ja, das mit den Guten ist gut, weil gerade THQ war ja auch jemand, der immer sehr viele hatte. Also MX versus ATV, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Das war aber auch wieder so typische THQ-Titel. Schöne Ideen, nette Franchises, aber es fehlte immer so ein bisschen was zur Spitze oder dass es halt so wirklich, dass du keine Kompromisse eingehen musstest oder so.
Ja, aber irgendwie so wurde wirklich so sowas wie so ein Dirt einfach mit Motorrädern, ne? Mhm. Und dann natürlich auch Motocross-Strecken, wo es richtig halt ein bisschen abgeht, auch im Schlamm und so. Also ich hätte mir gewünscht, dass das Pure von diesem BlackRock-Studios, dass es mit Motorrädern gewesen wäre, weil Quads finde ich eigentlich kacke.
Ja.
Und sowas gibt es irgendwie nicht, das nervt mich. Finde das schade.
Hast du ein schönes Motocross-Spiel? So
das wäre so geil. Richtig schön, so durch Codemasters Schlamm rotzen, so. Bam.
Der Engine, würde richtig Spaß machen.
Ja, allein schon vielleicht, dass die Engine von Trials könnte man ja nehmen. Die basiert ja nicht darauf, dass man immer nur auf einer Schiene fährt. Also vielleicht könnte man sich in der auch frei bewegen.
Ja, aber ob die
Unreal Engine dafür Engine? So gut.
Ja, genau.
Achso, okay. Nee, aber ich muss auch mal bei Trials sagen, so geil ich das auch finde, da trennt sich natürlich relativ schnell die Spreu vom Weizen irgendwo. Also ich finde, man kann so 80% des Spiels spielen. Man kann 80% des Spiels spielen, und hat so dabei seinen Spaß und man kann so auf versuchen, so auf Gold zu machen und wenn man dann später, wenn man so später dann in so Inferno und die Hölle da so, dann hört man eigentlich als normaler Spieler auf, weil das ist,
ohne es zu probieren und das, finde ich, macht das dann halt wieder so.
Ja, aber es, also irgendwann wird es einfach zu krass, finde ich. Also auch schon die Jagd nach Platin-Medaillen ist dann schon eher so, wo man eben schon sehr, sehr viel Zeit investieren muss in einzelne Abschnitte und sehr frustresistent sein muss. Aber das macht ja nichts, weil bis dahin hat man so Spaß. Aber das ist halt, finde ich, es gibt ja so Spiele, die also so auch leichter zu komplettierbar sind. Also bei manchen Spielen ist das nur eine Fleißaufgabe oder so alles zu sammeln oder ähnliches. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, so ein Assassin's Creed, ein Darksiders oder sowas, stellt ja nie richtige Herausforderungen an deine Schwierigkeitsgrad, sondern nur an deine Leidensfähigkeit und an deine Geduld. Also wie lange möchtest du in Assassin's Creed verbringen, um alle Federn und sonst was irgendwie zu finden? Aber es ist halt machbar. Und bei den Spielen ist es halt wirklich so, du musst es dann so extrem beherrschen.
Also für mich ist das immer eine Frage der Belohnung. So auch.
Ob ich mich ja, da durchspielen will, oder auch, ich finde auch, also du musst später dann so perfekt, also du hast ja dann, du kannst ja, du später gibt es ja gar keine Abschnitte mehr, wo du überhaupt fahren kannst mit deinem Ding. Sondern du bist dann nur noch dabei, irgendwelche Sprünge zu machen auf irgendwelche. Aber
das ist ja eigentlich auch das Prinzip dieser Sportart, ne?
Ja,
aber ich finde zum Beispiel, also irgendwie, wenn ich jetzt einen schweren Abschnitt schaffe, ja, habe ich danach irgendwie das Gefühl, boah, ich bin der Größte in diesem Spiel, ja. Aber wenn ich jetzt bei Assassin's Creed einfach nur diese Federn alles oder so, ja, und krieg dafür nichts außer ein Achievement.
Ja,
dann denke ich, boah, habe ich gerade Lebenszeit verschwendet.
Manchmal nicht mal das, ja.
Ja, und das ist mir dann irgendwie zu blöd. Ja, aber am liebsten habe ich natürlich dann auch immer die Belohnung, mehr Spiel. Mhm. So, also bei Trials dann, was weiß ich, am Ende müsste ich dann einfach noch mehr Strecken falsch halten oder so. Das wäre die Belohnung dann.
Ich meine, da ist es halt genauso wie Super Meat Boy und ähnliches, weil Super Meat Boy gibt es ja auch immer von einem Level noch die Schattenwelten. Und wer das so komplett durch hat oder so, der ist ja dann auch in einer anderen Liga. Weißt du, der ist dann so ein, der kann dann Kung Fu. Der ist dann wirklich, der ist dann nicht nur ein Spieler, sondern
ein Gott.
Der ist dann so der Chuck Norris hinter den Spielern. Ja, und deswegen, wie gesagt, wir waren dann bei Indie-Spielen und auch da ist ja manchmal schwierig, das über Spiele einzusortieren. Also, was ist jetzt noch ein Indie-Spiel? Also, zum Beispiel Minecraft oder egal, was danach kommt, das sind ja keine Indie-Spiele mehr, sondern das ist jetzt auch eine Firma. Ja, Johannes guckt immer so komisch. Wie gesagt, hier, wir hatten...
Ich konnte es nicht erkennen so richtig.
Faster Than Light hatten wir, also FTL. Fez, Hotline Miami und Lone Survivor. Wobei ich halt, wie gesagt, davon nur die drei gespielt habe. Also FTL wollte ich jetzt erstmal angespielt, meine ich. Natürlich, FTL wollte ich jetzt nochmal eine Chance geben, aber ja, das muss halt so ein bisschen...
Es ist halt sehr viel Zufall mit bei, wenn du die Würfel, die im Hintergrund einen scheiß Start verpassen. Aber es ist halt, das macht auch gerade halt das Element so halt wieder spannend. Also.
Ich habe manchmal wieder auch ein bisschen Schwierigkeit mit der Präsentation. Also manchmal fällt es mir schwer, dann da über den Schatten zu springen und zu sagen, also es gibt ja dieses Space irgendwas, bald fürs iOS, was auch in Entwicklung ist, was eben auch so eine Art Theme-Simulation ist, so mit Weltraum, mit Simulationen des Raumschiffes und ähnliches. Aber das sieht alles ein bisschen freundlicher und zugänglicher aus. Das sieht so ein bisschen aus wie die Kairosoft-Spiele, weißt du?
ja. Aber FTL ist schon verdient nominiert.
Ja.
Teiter Scheiß.
Fest ist so das Spiel, wo wir alle zugeben, dass wir alle zu blöd dafür sind.
Ich nicht. Ich habe es noch nie gespielt. Aber ich finde, es sieht total geil aus. Ich will es unbedingt spielen. Aber es kommt ja nur für die 360.
Und PC. Ja, und es ist halt ungepatcht. Also,
oh, gibt es das für einen PC?
Oder?
Bisher nicht.
Noch nicht? Also ich dachte.
Also ich habe noch mal geguckt, ob bei Politron irgendwie auf der Homepage mal was Neues gibt. Aber der letzte Eintrag ist wirklich nur noch der, wo der Phil Fish sagt, hier ist der kaputte Patch wieder. Und das waren die Changelogs. Aber Vorsicht, er könnte eure Savegames kaputt machen. Mhm. Das war ja dann so dieser kleine Skandelchen, wie sich Phil Fish verhalten hat, wie sich Microsoft verhalten hat. Mit der ganzen Patches sind so teuer und Mojang kriegt die kostenlos und so und alles Verhandlungssache und bla bla bla. Aber fest so an sich, dass du halt durch dieses Rotieren der Welt bestimmte Rätsel überhaupt lösen kannst und diese vielen optischen Illusionen, die du halt hast, um zu erkennen, wie es jetzt überhaupt weitergeht.
Ah, sieht so gut aus.
Ich hab da fast der Arzt, wie gesagt, wurde vielfach ausgezeichnet. Also das ist schon sehr geil gewesen.
Ja.
Mir bereitet das ehrlich gesagt Kopfschmerzen, dieses Spiel. Aber wirklich echte physische Kopfschmerzen.
Ja?
Weil dieses, das ist wie mit so einem Rubrikswürfel. So, also so dieses andauernde Drehen der Welt. Also, und das muss man ja andauernd machen, ja. Das ist, finde ich, extrem belastend. Also das ist zum Beispiel. Auch weil du deine Orientierung so schwer finden kannst und so, weil das ist ja immer so.
Das ist ja diese schwebende Welt. So.
Ja,
Es ist kein leichtes Spiel.
Ja, es ist einfach wirklich zu anstrengend für mich. Es gibt ja so einfach Spiele, die sind zu anstrengend.
Das ist das Gegenteil halt Hotline Miami, ne?
Ja.
Loslegen und Spaß haben. So, ja. Es gibt keine Komplikationen in diesem Spiel. Es geht einfach nur, ab 5 Stunden lang. Oder vielleicht auch nur 3, Spaß, je nachdem, wie gut man ist. Ich weiß nicht, ich habe so 5 gebraucht. Also. Gott, geht es ab in diesem Spiel.
Großartig.
Ich weiß nicht, Hotline Miami ist halt einfach mega intensiv. Also das ist irgendwie, das ist wirklich eins der schweißtreibendsten Actionspiele, die ich so auch zuletzt gespielt habe.
Einfach so, auch gerade wegen der Musik. Selten, dass halt wirklich die Musik einen damit halt so einen großen Anteil daran hat, dass man so mitgerissen wird und
es passt irgendwie alles
so unter Spannung so
zusammen in dem Spiel. Ja, die Musik, die treibt einen halt echt an. Aber auch so von den Soundeffekten und so von der Gewalt, das ist alles so auf dem Punkt und so unmittelbar und schnell. Irgendwie, ich finde, das vermittelt irgendwie total ein gutes Gefühl, wie es wohl sein muss, wenn du wirklich so in so einer echten Schießerei und so einer Schlägerei bist. Obwohl es natürlich alles ein bisschen stilisiert ist, dass du zum Beispiel also einen Baseballschläger dann sofort mit einem Schlag irgendwie dem Nächsten da den Kopf zermusst. Aber es ist auch so, ein Kumpel von mir hat das auch mal auf den Punkt gebracht, das ist so geil bei Hotline Miami. Du musst dir eigentlich immer erstmal so eine Taktik zurechtlegen, wie du den nächsten Raum so säuberst. Ja? Du kannst dann mit den Türen so Leuten umhauen oder du kannst ja deine Waffen auch wegwerfen. Das sind ja so eine Handvoll ganz einfache Elemente, die du aneinander rein musst, um dann da zu überleben. Aber dann gehst du in diesen Raum rein und dann ist sämtliche Taktik erstmal für den Arsch. Ja. So, weil du einfach so total schnell sein musst. Und dann wirklich danach schnell hinrennen und irgendwie einen K.O. hauen und den dann noch packen und auf den Boden zertrümmern. Dann kommt schon wieder der Nächste an, den wirfst du dann noch ein Messer ins Gesicht oder so. Und so geht es dann ewig weiter. Und das ist so heiß irgendwie. Ist einfach geil.
Aber du hast also natürlich auch diese relativ verstreuten Safe-Punkte und dieses sofort, wenn du tot bist, geht's wieder rein.
Genau.
Ja. Also dieses wie bei Super Meat Boy oder so.
Das hält die Motivation.
Genau.
Hält die Motivation einfach hoch, so, weil es auch so ein schönes Tempo hat irgendwie. Und auch so ganz so winzig kleine taktische Elemente auch mal, dass du dann wirklich mal aufpasst, so
guckst du die Routen an.
Ja, ob du nicht zu viel Lärm machst. Da gibt's ja auch Stellen, wo du mal eine Pistole mit Schalldämpfer hast und dann erledigst du halt so mal 3 Leute einfach so mit Schalldämpfer, weil da hinten rennen dann noch so ein paar rum. Oder du musst so aufpassen, dass die anderen auch durch Scheiben schießen. Ja, also du musst wirklich ein bisschen gucken. Das ist so eine perfekte Mischung aus Taktik und Chaos eigentlich und schnellen Reaktionen. Das auch so von der Präsentation her. So der Stil an sich, also der Zeichenstil, ist eigentlich nicht so gut, aber diese Pixeloptik hat natürlich einen gewissen Charme. Gut, der bei dir nicht ankommt, weil du musst
dann gleich berechnen. Bei mir auch nicht. Also dieses Verspulte, diese Lichteffekte, die machen mir Kopfschmerzen, manchmal sogar Zahnschmerzen. Also,
das hat andere Ursachen.
Das ist eben ich will das weiterspielen, aber dieser Artstyle ist mir einfach zu heftig manchmal. Ja.
Aber das, finde ich, gehört zu diesem Trip Hotline Miami zu.
Ja, da ist halt auch die 80er-Optik, ne? Und der ganze 80er-Stil auch vom Gameplay.
Du, ich habe die 80er erlebt, so sahen die nicht aus.
Ja, aber du weißt ja schon, dass es irgendwie auf die 80er anspielt mit den ganzen Neonfarben und so. So sahen die 80er auch nur in den USA aus.
Okay.
In Deutschland waren die 80er ja trist.
Ja.
Weißt du?
Trist nicht,
kommst du aus dem Osten oder aus dem
Westen? Nein, ich bin aus dem Westen, ja.
Ich rede nicht mehr
mit dir. West-Berliner, ja. Und du bist der einzige Ossi hier, oder?
Könnte sein,
ja.
Keine Ahnung.
Ostgeborene. Nee, die nächste Kategorie war beste Handheld-Spieler und da muss man ja auch sagen, so das Handheld ist ein ganz schlechtes Handheld-Jahr gewesen, muss man sagen. Ja. Einfach schon deswegen, weil bei Nintendo auch so ein bisschen Stillstand war und das kann man nicht schönreden, die Vita einfach ein Flop hoch 10 ist und man muss halt sehen, was Sony da noch irgendwie langfristig machen kann, ob sie damit mit PlayStation Plus und mit irgendwelchen PS3 beziehungsweise PS4 Orbis.
Wäre es einfach das System?
Okay, das ist manche Sachen sind scary. Wenn zum Beispiel hier in dem Aufnahmeraum so einfach was im Regal umfällt.
Naja, gut. Du bist aber leicht zu erschrecken.
Ja, also deswegen gucke ich mir nicht Paranormal Activity an.
Ja. Hast du den Honest Trailer dazu gesehen?
Nee, noch nicht.
Weißt du, warum das nicht gruselig werden kann?
bei der Vita.
Vita, genau. Den Preis einfach noch niedriger.
Ne? Der Preis ist nicht das Problem.
Doch.
Es gab die, also
ich hätte keine Lust, irgendwie diesen Preis zu investieren. Wenn, wenn ich nicht irgendwie einen Ausblick auf gewisse Spiele hätte. Aber ich will auch nicht die Spiele, ich will auch kein Killzone.
Ja, das ist das Problem. Weißt du, da sind wir ja beim Problem. Spiele wie Black Ops oder sowas, was ein Witz war, oder auch dieses Jahr, das
Resistance
dieses Unit 13, alles so Spiele, auch Spiele so wie Uncharted oder so, die natürlich nicht halb so bombastisch waren wie das richtige Uncharted für die PS3.
Das stimmt.
Zwar gut aussahen, aber spielerisch dann doch auch völlig deplatziert wirkten auf dem Handheld.
Man hat immer wieder diesen Wunsch, eigentlich möchtest du das doch wieder auf dem großen Fernseher so erleben.
Ja, aber eigentlich wäre das zum Beispiel dann aber auf dem großen Fernseher auch wieder zu schwach.
Wäre es ein schlechtes Uncharted.
Genau. Ja.
Und da ist aber eben der Punkt, warum eben Resident Evil Revelations gewinnt.
Ja.
So, weil es genau das eben richtig macht. Weißt du, du hast diesen Faktor, du hast ein großes Franchise, aber irgendwie ein etwas runtergesetztes Spin-off, das aber gut auf dem Handheld passt. Das aber auch auf dem Handheld halt diese Qualität liefert und das auch so von den Spielportionen einfach so gut auf die Konsole passt. Ja, weil das hat ja immer so Kapitel, es wirkt ja wirklich eher dann, ist ja auch immer so mit Rückblenden auf die Kapitel, auf die vorhergehenden, es wirkt wirklich wie so eine Fernsehserie in dem Sinne. So, während halt, so hatte ich das ja auch im Text geschrieben, die anderen größeren Resident Evils sind so die Kinoblockbuster sind. Du hast aber trotzdem eben eine spannende Geschichte und hast dann nachher auch diesen Raubzugmodus, wo du dann immer noch mal wieder reinlegen kannst und trotzdem diese hohe Qualität. Einfach. Ja. Und das ist, finde ich, so die Art und Weise, wie solche Titel eben, solche großen Franchises, die eigentlich eher so eben diese Bombast-Kinoqualität bieten sollten, dann auf dem Handheld funktionieren können. Weil du willst nicht so eine, weiß nicht, ich will jetzt kein Resident Evil 6 dann irgendwie auf dem Handheld haben. Weil ich dann auch das Gefühl hätte, was zu verpassen, aber alle, die jetzt irgendwie bloß die Hauptteile gespielt haben, Revelations nicht, die haben jetzt nicht das Gefühl, sie haben einen Serienteil verpasst, aber wenn sie es dann spielen unterwegs, dann haben sie trotzdem noch mal geile Kost in diesem Franchise. Und das passt dann. Genau, und das war aber Uncharted eben nicht so. Also das ist ja auch immer so wichtig eigentlich in dieser Kategorie, dass die Spiele auch auf das System passen. So, weil Handheld, du kannst einfach nicht alles aufs Handheld umsetzen, weil das fetzt ja nicht so, das entspricht der Konsole einfach nicht.
Genau, also das ist der einzige Hoffnungsschimmer, den hatten wir ja jetzt bei dem Award, glaube ich, nicht drin, aber das war vielleicht noch Gravity Rush. Aber auch da muss ich sagen... Gravity Rush, ja, aber das wirkt auch wieder wie so ein Konzept, was eigentlich für die große oder was ein PSN-Titel war, der dann so auf Kommen und Biegen, weil die ganz einfache...
Auf Kommen und Biegen
und ja, auf Biegen und Brechen dann wieder auf die, denn ich frage mich ehrlich gesagt, was soll denn eigentlich Gravity Rush auf der Vita? Also warum ist das kein PSN-Spiel, was ich in groß spielen kann, wo ich mehr Platz habe, weil diese ganzen, gerade diese coolen Ideen mit der Gravitation ändern und diesem freien Fliegen, das ist ja nichts, was ein Handheld jetzt gut kann oder so. Das ist, da fehlen mir so diese Handheld-spezifischen Gründe, warum ich das darauf spielen kann.
Ja, aber der Grund ist, dass das Spiel für den Handheld rausgekommen ist.
Ja.
Ich verstehe da
nicht. Ja, echt noch Opfer. Oh, ist doch klar, oder was?
Ja, aber das ist, also für mich ist das kein Spiel, was ich unterwegs spielen
will. Ja, aber nur weil man es auf der PlayStation spielen könnte, muss es doch nicht gleich draufkommen. Also ich finde, das funktioniert ziemlich gut auf dem Handheld.
Ja, aber nee.
Nee. Sowas wie Hotline Miami zum Beispiel würde wieder gut funktionieren. Obwohl es zu schnell ist für zwei Analogsticks, aber... Das ist recht für die Analogsticks der Vita. Aber das ist halt so ein Spiel, das funktioniert eben auch für unterwegs, finde ich.
Was zum Beispiel sehr gut unterwegs funktioniert, ist zum Beispiel Sound Shapes. Weißt du, das ist halt eben...
Oder Mario, wie immer.
Mario wie immer. Oder halt noch besser sind halt so eine Spiele, weißt du, hier wie unser geliebtes Picross 3D oder halt ein Professor Layton oder so. Alle Spiele, wo ich nie sagen würde, boah, das will ich jetzt endlich auf der fetten Glotze spielen. In Dolby Surround Digital 5.1.
Bei dem geilen Picross Soundtrack. Der einfach so scheiße ist. Ja, aber gleichzeitig müssen sie sich halt auch ein bisschen absetzen von so iOS-Spielen, weißt du?
Ja.
Beziehungsweise so kleinen Handyspielchen. Ja gut, das sind sie ja schon gar nicht mehr, weil ja jeder ein Smartphone hat. Aber ich finde, da müssen halt sich die Handheld-Systeme noch finden. Und wie gesagt, Revelations, gutes Beispiel. So, es ist halt ein aufwendiger Titel, der aber gut auf dem Handheld passt.
Bis auf Nintendo würde ich trotzdem sagen, dass die Zeiten der dezidierten mobilen Spielkonsolen einfach vorbei sind. Weil einfach der Anwendungsbereich einfach weg ist. Und wenn ich mir jetzt angucke, was zum Beispiel allein dieses Jahr alles dann doch auch für iOS erschienen ist, also ich meine, mal abgesehen davon, dass ich auf meinem iPad kann ich halt The Walking Dead spielen. Auf keinem anderen Handheld. Also auch nicht auf dem 3DS oder auf der Vita. So eine Spiele, die Super Mario oder so, werde ich nie auf meinem Handy spielen können. Das gebe ich zu. Da brauche ich immer noch ein Nintendo-Gerät. Und deswegen glaube ich, das kann auch noch wirklich weiter so bleiben. Aber eben sowas wie die Vita, die zwar technisch sehr eindrucksvoll ist und diese mit den zwei Analogsticks und so sehr nah dran ist, ja, an
also,
dem.
Also Renn- und Prügelspiele, finde ich, sind auch eigentlich super gemacht für unterwegs.
Ja,
so für
klar.
So. Ja. Prügelspiele so immer wieder doof wegen dem fehlenden Arcade-Stick. Da müssten sie halt die dann spielerisch auch so anpassen, dass du das mit dem Steuerkreuz gut hinkriegst. Aber da sind sie ja wieder nicht einfallsreich genug, wie mal ein neues Franchise an den Start zu bringen. Aber Rennspiele halt auch so. Eine Runde Rennen fahren. Ja. Mann.
Rollenspiele kannst du schon super auf iOS-Plattformen spielen, so hier die ganzen Remakes, Final Fantasy, sonst was. Ja, ja, ja. Taktikspiele, Strategiespiele, Fire Emblem oder ähnliches könntest du sofort auf dem iOS spielen.
Alles, was keine Advance große Wars, Geschwindigkeit, genau. Also keine schnellen Eingaben
braucht. Ja, und wie gesagt, die Capcom macht zwar sehr langsam, aber
und das wiederum ist, da wo du Spiele, wo du schnelle Eingaben brauchst, willst du dann eigentlich eher auch auf dem großen Fernseher dann meistens so wirklich genießen. Also zumindest öfter mal, wenn man so, wie gesagt, ich finde, Shooter funktioniert auf dem Handheld, nee. Das haben wir genug Rohrkrepierer also gehabt dieses Jahr.
Ich finde halt so 2D-Action ist halt immer noch geil auf dem Handheld. Ne?
Mm, ja.
So irgendwie, ja. Was weiß ich, so ein Probotector-Scheiß. Oder Contra, naja gut. Probotector brauchen wir, glaube ich, keinen mehr irgendwie vor die Nase werfen, den Namen. Das wissen nur noch alle, die irgendwie in den 80ern.
Deswegen kommen. Ist jetzt mein Lieblingsspiel auf der Vita halt immer noch Rayman Origins. Weil das sieht einfach super geil aus auf der Vita, lässt sich toll steuern. Und das ist halt
Jump-Runs halt auch immer noch gutes
Spiel. Ja, oder wie gesagt, Cinemora hatten wir vor dem Mandalorian auch. Die PS Vita-Version sieht auch klasse aus.
Das gibt es auch für PS Vita, das ist geil.
Oh, das ist natürlich hat auch also nutzt auch gar nicht so schlecht die Vita-Features wie das Touchpad hinten und so. Gar nicht so.
Weißt du, es wird eingebaut da bei dem Spiel?
Ja, ja.
Wie denn das?
Ich glaube, du kannst die Zeit, glaube ich, mit dem, wenn du hinten drauf klappst, verlangsamen.
Okay.
Ich muss gleich nochmal, ich habe es viel mehr auf der Xbox damals gespielt, als es rauskam. Ich hatte auf der Vita nur die
Demo, da wird das nochmal so runtergeladen. Ist schon ein geiles Teil, meine Güte.
Nächste Kategorie war, wir sind ja jetzt schon, wie man merkt, nicht mehr bei den Genres, sondern bei den Plattformen und nachdem wir jetzt die mobile Handheld-Plattform, das ist zum Beispiel auch sowas, nächstes Jahr müssten iOS und Android und ähnliche Geräte da schon mit drin sein, aber das ist mobiles Gaming mittlerweile und auch da gibt es ja schon Spiele, die so eine Spielreihe wie Field Runners oder so oder auch so physikbasierte Sachen. Ich meine, klar, man kann über Angry Birds lachen und so, aber zum Beispiel Angry Birds Star Wars ist halt auch ein cooles Spiel, muss man sagen.
Also wer lacht denn über Angry Birds?
Du. Deine Mutter lacht über Angry Birds.
Ja, ich höre das.
Ja. Nee, aber das zu den Plattformen, genau. Und die nächste Plattform, die wir uns herangenommen haben, war natürlich eben der PC. Und da muss man sagen eben,
ich halte meine Fresse.
Der PC ist halt so mittlerweile natürlich technisch die geilste Plattform, aber so mit den Exklusivtiteln sieht es ein bisschen mau aus. So nur für PC mag natürlich aus finanziellen
Gründen keiner. Früher wäre es zum Beispiel XCOM gewesen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, genau.
Also war es ja auch.
Ja. Und ist 2005,
das erste kam ja nicht für den NES.
2014, 15 gibt es ja auch wieder einen tollen exklusiven Titel mit Star Citizen von Chris Roberts, aber bis dahin gibt es halt nur wenig Leute, die und da wir dieses Jahr, wie gesagt, Anno war nur eine Fortsetzung, Civ war nur ein Add-on, also Anno war keine Fortsetzung, sondern Anno war halt nur dieses Tiefsee-Add-on und Civ auch nur, waren so die großen Titel eigentlich natürlich raus und Diablo 3 hat, glaube ich, jetzt auch mehr Leute enttäuscht als begeistert, irgendwo, wenn auch sehr auf diesem hohen Blizzard-Niveau und dann bleibt noch Torchlight 2 dieses Jahr, was sehr cool war.
Ja, und Guild Wars 2, ne?
Aber und natürlich Guild Wars 2, was ihm auch gewonnen hat und so, was online einfach extrem ist und was einfach ein super Paket schnürt und schweinegeil aussieht und aber natürlich habe ich ja auch geschrieben, eigentlich wieder ein klassisches MMO ist und das halt viel stärker als das erste Guild Wars. Das erste Guild Wars konntest du fast als Singleplayer-Spiel spielen, schön instanziert, du hattest oft so KI-Begleiter, du hast dich dann nur noch so in deinen Städten oder so quasi mit anderen Mitspielern getroffen, wenn du wolltest, konntest natürlich auch immer in Gruppen losziehen. Und jetzt natürlich Guild Wars 2 fühlt sich halt wieder eben so WoW-iger an, also dass du da immer mit Tausenden von Leuten rumrennst.
Das ist so ein Problem auch von dem Erlebnis so für die eigene Person, die Spielende. Ich meine, ich habe das ja bei meinem Kumpel mitgekriegt, der auch viel World of Warcraft gespielt hat und dann nachher auch einfach das Spiel gespielt hat und nebenbei so Filme geguckt. Ja, oder so ganz andere Musik gehört.
Ja.
Ich finde, du wirst so bei MMOs, habe ich zumindest das Gefühl, nicht so richtig reingezogen. Also die mögen ja vom Gameplay irgendwie total reizvoll sein, aber wenn ich das immer sehe, andere Spiele sorgen, versuchen ja nur möglichst irgendwie die Bildschirmanzeigen auch zu reduzieren irgendwie oder was in die Grafik zu
schreiben. Die nicht.
MMOs wirst du halt so zugeschissen mit irgendwelchen Anzeigen, Zahlen, bunten Bildchen und noch. Der ganze Bildschirm ist voll mit dieser Scheiße. Da kann ich dann auch nicht mehr sagen, boah, das Spiel sieht geil aus.
Ja.
So Guild Wars 2 hat ja auch irgendwie wo ein ganz cooles Artdesign und technisch sehr aufwendig einfach für so ein MMO. Irgendwie wahrscheinlich das Schönste bis heute. Aber dann denke ich mir immer,
ich
will das nicht sehen.
Du hast sogar das bis zum High-End-Content hast du quasi kannst du nebenbei wirklich was anderes machen. Das ist auch die Zeit, wo du meistens mit deinen Gildenmitgliedern halt im TS Bullshit laberst.
Ja.
Oder nebenbei halt wirklich Filme guckst oder was anderes machst, weil das ist quasi sowas wie Stricken, was du vorher machst. Und dann im Endgame-Content hast du dann wirklich nur, okay, ich muss jetzt meine Rotation, ich muss meine Rolle perfekt spielen und ich brauche dazu diese und diese Anzeigen. Oder je nachdem, wie gut du bist, kannst du mittlerweile auch auf irgendwelche verzichten, weil du dann wie eine Excel-Tabelle das halt mathematisch genau ausführst.
Mhm.
Ja. Aber das war halt, wie gesagt, Guild Wars 2, ich habe es ja nur kurz hier gesehen, hat das doch so krass gut gemacht oder wird ja auch, ich weiß nicht, wie viele Spieler hat es jetzt, weißt du
das? Und du hast halt, ich meine, Star Wars hat es mit The Old Republic so ein bisschen probiert, dass sie so sehr viel Wert auf diese Story gelegt haben und bei Guild Wars hast du halt so deine eigene Heldengeschichte und so und so für das, was man im MMO machen kann, funktioniert das halt noch ganz gut. Also du hast noch wirklich das Gefühl, du erlebst auch so ein bisschen deine eigene Geschichte.
Aber vielleicht einfach lassen, weißt du? Vielleicht auch eher wie Demon's Souls oder Dark Souls, weißt du, die eigentlich so sehr reduziert sind in dem Bereich. So, da hast du auch keinen Helden, der irgendwie definiert ist. Du hast einfach dieses Szenario und da vielleicht eher auf Atmosphäre setzen und so ein gewisses, so einen gewissen Rahmen, wo du dann einfach das Gefühl bekommst, du bist jetzt aktiv in dieser Welt, anstatt du wirklich eine Story erzählt zu bekommen, weil das schaffen Solospiele einfach besser.
Ich denke, wir müssen einfach mal abwarten, was sowohl Blizzard mit Titan macht, als was Bungie mit seinem neuen macht, weil beides sind, glaube ich, Versuche, so das MMO-Erlebnis so in die nächste Stufe zu
zünden. Also bei Titan habe ich so das Gefühl, die müssen zwischendrin so oft das Konzept jetzt umgeworfen haben, weil irgendwie ja nie weiter irgendwas durchgesickert ist. Die müssen da auch noch sitzen.
Die haben es auch drauf, einfach das einzustampfen. Ende.
Ja, genau, also ich meine, war ja nie irgendwie was offiziell, was nur ein Projekt-Codename oder so.
Wenn Sie jetzt auch langsam sehen, hier so MMO-Welt, mal abgesehen von Ihrem eigenen Spiel, auch am Abkribbeln so ein bisschen,
ja,
also haben Sie da vielleicht auch keinen Bock mehr drauf. Da kommst du wahrscheinlich dann auch, also kommerziell, und das dürfte dir jetzt inzwischen auch interessieren, da irgendwie interessanten Nachfolger zu World of Warcraft zu machen in der Hinsicht, kommst du wahrscheinlich wirklich weiter, wenn du so einen krassen Multiplayer-Titel hast wie StarCraft und den einfach irgendwie kostenpflichtig oder so. Ja, also jetzt so vom Grundkonzept, als sie jetzt nochmal irgendwie versuchen, die MMO-Welt da völlig umzukrempeln und die Leute wieder alle da ranzulocken, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das funktioniert nicht mehr.
Das ist halt so schwierig, weil das halt so die ganzen Free-to-Play-Spiele und so dann eben auch so die Bezahlungsmodelle sind so ein bisschen fragwürdig und dann halt so bestimmte Modelle, glaube ich, funktionieren immer nur so in 2-3 Jahre und dann hat sich dieser Neuheitsfaktor irgendwie so abgenutzt. Also so wie alle mal irgendwie so Farmville spielen. Viele aufgesprungen
sind und dieses System unter diesem Deckmantel halt auch korrumpiert haben, weil es dann dann extrem Pay-to-Win wurde
oder was auch immer. Das ist keine Zukunft für das Free-to-Play, ne? Also sagen immer alle so, das wird sich irgendwie krass verändern und das wird das neue Ding so. Aber
sagen aber vor allem die so eine Spiele machen.
Ja, und ich glaube das auch einfach nicht.
Ich glaube es auch nicht.
Es ist ja auch keine Art und Weise, irgendwie ein Spielerlebnis zu verändern oder so. Es ist halt einfach nur eine Vermarktungsmethode, nichts anderes. Es ist nichts irgendwie, was irgendwie mit dem Gameplay wirklich zu tun hat. Und deswegen glaube ich, dass sich sowas auch nicht durchsetzt. So, da werden vielleicht ein paar immer am Start sein, so, aber
nehmen wir mal sowas wie Walking Dead und so, das könntest du nie als Free-to-Play machen. Ja. Das kannst du halt, du bekommst eine geile Story und du kannst nicht das sagen, du kaufst jetzt Ingame-Items, mit denen vielleicht irgendwie bessere.
Vor allen Dingen musst du ja immer davon ausgehen, es sind ja auch Macher am Start bei den Videospielen, die selber auch eine kreative Vision haben, die wirklich auch Spiele machen wollen. So, es gibt natürlich krass, die Publisher werden immer verteufelt, so, weil sie wollen natürlich, dass sie irgendwie das krass verkauft und was weiß ich. Aber du brauchst ja auch immer noch die Designer, die es dann letztlich machen und die wollen ja auch irgendwas machen, was sie auch dann gerne machen.
Ja.
Und wenn sie sich dann mit diesen Free-to-Play-Konzepten irgendwie auseinandersetzen müssen, die irgendwie eigentlich nur behindernd sind, glaube ich, beim Spieldesign, dann haben sie da auch schnell keinen Spaß mehr dran.
Ja, ich glaube, du willst als Spieler eben auch Spiele haben, die geil sind und die dich fesseln und da kannst du einfach nicht irgendwie jede Woche 10 Free-to-Play-Spiele mal so ausprobieren und gucken, weil das ist ja...
Da gab es ja noch die Statistik, dass diese nach 24 Stunden oder nach einer Woche sind da nur noch 10% oder 15% davon noch da oder sind springen so schnell wieder ab, also die Abschwemmrate ist ja enorm.
Und das bringt doch lieber dazu,
die ersten einfach so viele das Spiel Klone zu kaufen. Gibt,
so viele
Klone von einem erfolgreichen Free-to-Play.
Und vor allen Dingen gerade bei dem Casual-Klientel, wenn wir es mal so nennen wollen, die können ja auch kaum unterscheiden zwischen jetzt irgendein Klon halt, irgendein
City will, Farm will,
namenloser Titel so und dann so ein Anno Online. oder so. Ne? Für die ist das die gleiche Wichse in Sachen Qualität und Titel, so, weil die das wahrscheinlich auch gar nicht kennen anders.
Und, guck mal, sehr oft wird als Argument für Free-to-Play-Spiele benutzt, dass die Leute sagen, hier, die ist die Hemmschwelle so schön gering. Du musst kein Geld ausgeben oder so. Du kannst einfach umsonst mal reinschnuppern. Und das, finde ich, hat eigentlich dann, so mehr Spiele es davon gibt, diesen selben Effekt wie mit Raubkopien. Dadurch, dass du eben keine Hemmschwelle hast, kannst du überall mal reingucken und so, und dann bleibst du aber, und sobald du irgendwie, keinen Bock, machst du was anderes. Ja, ja. Und so schnupperst du.
Können Leute mir erzählen, dass Videospiele Spaß machen, wenn ich hier dann nur diese Free-to-Play-Rotze spiele? Ich habe das nie länger gespielt. Wie, du hast jetzt 100 Stunden, wie hieß das, Skyrim reingesteckt? Warum denn?
Und Skyrim ist ja auch wieder ein tolles Beispiel eben dafür, dass das eben auch funktioniert alles. Dieses so, Skyrim ist das Gegenbeispiel für alles, was EA versucht, uns andauernd einzureden, dass irgendwie Singleplayer-basierte Spiele out sind. Nein, wenn sie geil sind, sie noch sowas von innen. Ja. Du musst halt schon was Geiles hinkriegen und kein Dragon Age 2. Die nächsten Kategorien, jetzt quasi für Podcast-Zuhörer, bewegen wir uns jetzt quasi schon in die Zukunft.
Das ist der VIP-Bereich.
Genau. Trotzdem würden wir euch natürlich bitten, euch das dann trotzdem noch... die Pflicht seid ihr uns noch schuldig, auf der Seite nochmal anzugucken und euren Quark drunter
zu machen. Mal zu klicken.
Eben,
ja, so zu klicken. Zwei Seiten kann man ruhig mal klicken. Das dauert 10 Sekunden, leider lädt ja jetzt auch nicht so langsam.
Die nächste Kategorie war nach PC-Spielen das beste Wii U-Spiel. Ich hatte da erst mit Johannes eine kleine Diskussion, ob wir da nur irgendwie Wii und Wii U, aber da habe ich gesagt, du, Johannes, die Wii ist tot, für die gab es nur ein Spiel, The Last Story, das kann ich immer alles gewinnen. Und sonst gar nicht.
Kann ich immer alles gewinnen.
Und
ich hab nur einmal gewonnen.
Die aktuelle Konsole von Nintendo heißt nun mal jetzt Wii U. Dafür kann ich auch nichts.
Ja.
Und das macht natürlich das Nominiertenfeld sehr übersichtlich.
Sehr übersichtlich und sehr, qualitativ.
Ja. Zombie U, New Super Mario Bros. U und
Nintendo Land.
Nintendo Land.
Mein Wohnort. Ne?
Genau.
Also, ich kann nichts Schlechtes über mein Zuhause sagen.
Ja, da glaube ich, ist wie gesagt nur Super Mario Bros. U der Gewinner, was jetzt nicht überraschend ist.
Aber was wie gesagt, auch leider ein bisschen langweilig macht da natürlich die Kategorie. Ne?
Ja.
Ich meine, Zombie U hatte halt einfach coole Ansätze, aber so das Endprodukt ist halt einfach noch nicht so überzeugend. So, da hoffe ich einfach auf einen besseren Nachfolger, der irgendwie da mehr in die Tiefe geht auch.
Ich bin einfach so gespannt auf Nintendos 2-Jahres-Plan. Weil sie haben jetzt noch 8 Monate oder so Zeit, wo sie noch so mit Spielkonzepten und so punkten können, aber spätestens, wie gesagt, ich bin einfach gespannt, wie sich so eine Wii U verhält zu einer PS4 und der Xbox 720. Und weil ich glaube auch, das HD-Zeitalter führt auch ein bisschen dazu, dass Nintendo langsam Schwierigkeiten hat, mit seinen Teams mit den Spielen nachzukommen, weil sie einfach jetzt feststellen, scheiße, das macht ja richtig Arbeit. Das ist aufwendig. Wir können nicht mehr mit 10 Leuten so ein Spiel machen. Wir brauchen jetzt plötzlich 50 oder so. Und
ja, wir sagen ja, die Zukunft von Nintendo ist Segas Gegenwart. Ne? Es ist ein bisschen, also hoffentlich einfach besser.
Ja.
Also, es wäre echt schlimm, wenn das alles so untergehen würde, weil, wie gesagt, sie haben einfach noch diese Leidenschaft auch für Spiele. Aber das ist eben genau das, was du sagst. Wahrscheinlich haben sie deswegen auch jetzt bei der Konsole noch mal ein bisschen sich niedrig gehalten, so mit der ganzen Hardware, weil sie auch einfach, glaube ich, diesen Sprung von Wii zu dem, was jetzt vielleicht PS4 und Xbox 720 oder so bieten sollten, wahrscheinlich gar nicht hätten so schnell mitreißen können. Und das ist ein bisschen schade, ja. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch einfach nicht so viele Exklusivtitel und auch nicht so viel, was jetzt da angekündigt wurde. Und schon gar keine teuren Experimente im Sinne von neuen Franchises.
Dabei haben sie einfach das Geld für teure Experimente. Und mir geht Nintendo einfach anbetracht der Situation viel zu zaghaft mit seinem 12 Milliarden Bar-Konto um. Also das ist so, ist zwar schön, das zu haben und so, aber also so eine Firma müsste mehr vorantreiben. Also ist ja ein bisschen so, guck mal, nehmen wir mal Apple, ja? Bei Apple beschweren sich die Leute immer so, wieso kündigen die jetzt ein iPad 4 an, wenn sie doch gerade ein iPad 3 hatten und so? Ich kann mir doch nicht alles halbe Jahr ein neues Ding kaufen. Ja, du sollst dir auch nicht alle halbe Jahr ein neues kaufen. Du sollst bloß das Gefühl haben, dass wenn du dir heute eins kaufst, dass du dann State-of-the-Art-Technik hast. Und die hast du dann, wenn du sagst einfach, ich hätte gerne ein iPad, dann bekommst du einfach jetzt das iPad 4 und das ist nochmal einfach so im Hot Shit. Also da ist eben alles drin. So dein Retina-Display, krasser Prozessor, alles drin. Wenn du den iPhone 5 kaufst, hast du sogar 6 Reihen von Menüs. Also 6 Reihen von Icons.
Also funktionieren ja Konsolen eben nicht. Ne? Also wenn du dir einmal die Wii U kaufst, willst du ja auch noch die Spiele in 5 Jahren da drauf spielen.
Nein, was ich nur meine, ist, dass Apple seine Marktführerschaft auch ein bisschen dadurch verteidigt, dass sie halt immer so cutting edge sind. Dass sie halt immer sagen, so wir bleiben immer am Ball. Und wir,
ja, das ist bei Nintendo schon lange nicht mehr so.
Ja, genau. Und das ist halt, das Komische ist halt, dass das eben nicht so war, weil als das Nintendo N64 rauskam und so, da war das für ein Jahr irgendwie das heißeste Stück Technik. Der Nintendo 64 hatte rein auf dem Papier von der Leistung, war das leistungsfähiger als alle PCs, die es damals gab. Das hatte
schon kein CD-Laufwerk mehr. Und da haben sie schon, das war irgendwie schon gesetzt, die Grenzlinie, wo du gemerkt hast, Nintendo sind irgendwie komisch. Ja, also die haben irgendwie eine falsche Meinung zu diesem Ding. So, ja. Das ist irgendwie, wir machen keine CDs.
So. Und beim Super Nintendo genauso, statt einfach da haben sie es eigentlich aufgegeben, weil beim Super Nintendo hatten sie das geilste 16-Bit-Handheld, das einfach mal, Entschuldigung, die beste 16-Bit-Konsole, die einfach besser war als das Mega Drive. Von dem, was es konnte.
Blast Processing!
Ja. Und statt dass sie dann so wie geplant damals mit Sony sich zusammensetzen und sagen, okay, hier diese komischen Silberscheiben, die sind irgendwie ganz geil. Wir machen jetzt hier so ein CD-Laufwerk für das Super Nintendo und wir machen das mit Sony zusammen. Statt diesen Weg zu gehen, des technischen Fortschrittes, sagen sie einfach, ganz nö, link,
nee,
ihr seid raus, wir machen hier was mit Satelliten. Ja. Und die Geschichte, wie die ausgegangen ist, weiß man ja, aber das NES, das Super Nintendo, die waren nicht nur so geil wegen den Spielen, sondern auch, weil sie damals die geilste Technik hatten.
Ja.
Und das Nintendo eben aus dieser Nintendo hat damals auch den Markt beherrscht, eben wegen der Technik und dass sie eben nach der Wii diesen komischen Gedanken haben, so, Technik braucht man nicht. Ist nicht so wichtig, wie geil das ist. Weiß man nicht.
Keine gute Idee, ne.
Die nächste Konsole, die wir für den Award hatten, ist natürlich dann die PlayStation 3. Und auch da muss man sagen,
Die hatte ein bitteres Jahr einfach.
Ein bitteres Jahr, was Exklusivtitel angeht. Sie hatte so ein extrem starkes 2011 und sie wird auch bestimmt ein interessantes 2013 haben.
Also quantitativ hatten wir, das darf man gar nicht vergessen, gab es tatsächlich viele Exklusivtitel für PS3. So, man hatte ja am Anfang, Starhawk ist ja auch noch mit drin bei den Nominierten, so, aber ist eigentlich auch schon völlig vergessen, das Spiel, obwohl es gut war.
Ja.
Und das Twisted Metal, was ja auch Nils getestet und für absolut scheiße bewunden hat. Dann das Little Big Planet Karting und das PlayStation Battle Royale, die beide nicht so geil sind, wie sie hätten sein müssen.
Du hast auch nicht Wonderbook vergessen.
Und was hatten wir noch? und eben die Download-Sachen wie Journey und Unfinished Swan, die jetzt auch eben mit drin sind unter den Nominierten, aber
Papa und
so,
Joe.
So rein qualitativ war da sogar ein bisschen mehr. So,
ja.
Auch bei den richtigen Retail-Titeln. Aber es war halt echt ziemlich viel mittelprächtiger Mist dabei. Ne? Das hatten sie im letzten Jahr nicht und hoffentlich auch nächstes Jahr nicht.
Nee, also sie haben ja, also ist ja viel Beyond nächstes Jahr, Last of Us sind ja schon noch ein paar Knüller. God of War, ja.
Stimmt, God of War, was haben wir noch? Irgendwas war noch.
Wenn ich was mit Last Guardian?
Naja, Puppeteer
ja,
und so.
Last Guardian. Wissen wir doch, kommt in 3 Jahren erst auf der
Liste.
Sly Raccoon? Sly Raccoon 4, genau.
Und ja, Puppeteer bei den Download-Titeln da.
Aber weißt du, wo es, man muss ja gar nicht so weit gucken, es sah ja, so viel besser sah es bei Microsoft nicht aus, bis auf die Ausnahme, dass sie halt im Vollpreisbereich. Verraten
wir noch, wer gewinnt?
Ja.
Johnny.
Ja. Gut. Surprise!
Muss man nicht weiter erklären.
Bei Xbox sah es ein bisschen besser aus, was im Vollpreissegment angeht. Man hatte halt mal eben, das, was bei Sony fehlte dieses Jahr, hatte halt Microsoft so diese Triple- oder Quadruple-A-Spiele wie Halo 4 und dann eben Forza Horizon, wo alle, wie gesagt, eben am Anfang gedacht haben, naja.
Aber halt auch noch eine Menge quantitativ Kinect-Scheiß.
Ja, Kinect-Scheiß, was wir eben auch hatten. Und das war eben dieser Scheiß-Irrweg, den dieser Konzern immer noch hatte. Und der ich glaube, ich hoffe aber von den Verkaufszahlen, dass die einfach festgestellt haben, dass das irgendwie Kacke ist mit Fable the Journey und Star Wars Kinect. Okay, Star Wars Kinect wird schon sich ganz gut verkauft haben, aber weil eben Star Wars eben schon mal extrem zieht und sie ein riesen Marketing-Budget auch reingeballert haben. Aber Steel Battalion, Heavy Armor und wie es alle hießen.
Ja, stimmt, Steel Battalion.
All diese Spiele haben einfach nur gezeigt, dass eben, wie gesagt, Kinect ist toll für Tanzspiele und für irgendwie Gestensteuerung in Menüs. Und Sprachsteuerung vielleicht. Es gibt ja sogar Leute, die
das ganz gerne spielen. Aber die Sprachsteuerung ist ja nun mal kein Feature, was man sich eigentlich auf diese Sensorbar da beschränken sollte. Wo man
so ein R2-D2 da unten braucht.
In dem Sinne, Sprachsteuerung auf Kinect zu legen, ist eine Frechheit.
Ja. Also, wie gesagt, ich hoffe nur, dass sie können es ja wieder einbauen in der nächsten Xbox und so, aber dann bitte nur so als Gimmick und nur...
Ich meine, es ist doch schon fast in allen Bundles drin heutzutage.
Ja, aber bitte, fangt nicht an, versuchen Hardcore-Spiele oder überhaupt, also... Wie schon, ich habe das schon in dem Award geschrieben, aber sie haben einfach Gottes Geschenk an die Videospielwelt gemacht, indem sie den Xbox 360-Controller erfunden haben, der mittlerweile einfach der Status...
auch, ne? Irgendwie einfach so ein Redesign von etablierten Elementen.
Also. Ja, ich weiß.
Ich bin eher dafür dankbar, dass sie Festplatten einbauen in
oder Konsolen. So. Ja, das auch. Aber wie gesagt, der Controller ist einfach perfekt und man kann 99% aller Spiele damit perfekt spielen. Und auf dem PC ist er mittlerweile auch der Standard-Controller. Ich meine, sowas wie Steam oder so, der Big-Picture-Modus, arbeitet mit einem Xbox 360-Controller als Standard. Deswegen. Aber das beste Spiel für die Xbox 360 dieses Jahr eben verdient Halo 4 geworden, weil es eben doch schon ein cooles...
Ach nee, stimmt, wir werden Forza bei den Rennspielen.
Forza Horizon ist natürlich auch ein sehr geiles Rennspiel, aber der breiten Appeal oder auch... Beides waren überraschende Titel, muss man sagen. Also Halo 4 hat einen so ein bisschen technisch überrascht. Weniger inhaltlich und Forza Horizon einfach so, dass es einfach so ein geiles Spiel ist.
Ja. Auch, klingt auch gut so. Halo 4 hat uns technisch überrascht, aber Forza hat uns überrascht, was ein geiles Spiel ist.
Ich bin mal gespannt, was... Geiles Spiel. Playground, oder?
Playground
Studios, ja.
Das war gespannt. Ja tatsächlich mal eine Überraschung.
Ja.
Das gibt es ja auch nicht mehr oft, dass man wirklich überrascht wird.
Auch positiv.
Ja, also
negativ war man auch überrascht.
Ja, negativ ist... neue Entwickler, okay, es sind viele alte Codemasters. Ja. Forza und Open World Racing, okay. Eden Games damals mit Test Drive Unlimited. Ja, schon ganz cool. Man sah, was man jetzt aus machen können und Horizon hat's gemacht. Was dann die Eden Games mal so.
Die haben das einfach gemacht. Die haben das durchgezogen. Das sind so die fetten, krassen Typen, ey.
Nein, also wie gesagt, die Vorzeichen waren ja nicht unbedingt so die besten.
Die Vorzeichen?
Ja, die Vorzeichen.
Die Forza-Zeichen? Auf jeden Fall. Könnte man sagen, dass jetzt schon Bescherung ist, weil wir sind schon beim letzten Award. Wir sind quasi schon beim 24. Dezember.
Bestes Spiel des Jahres.
Bestes Spiel des Jahres.
Bevor wir das verraten, könnte ja jeder sagen, was sein bestes Spiel des Jahres war. Das ist ja nicht unbedingt das Gleiche.
Also mein bestes Spiel des Jahres ist The Walking Dead.
Ich schließe mich Alex an.
Du hast bloß so ein Kurzzeitgedächtnis wie die Oscar-Jury.
Ja.
Nee, es ist bei mir aber auch wirklich, also...
Da ist erst noch das noch vor mir.
Gab nichts, was mich so mitgerissen hat
dieses Jahr.
Ja.
Ich bin immer noch bei XCOM. Das war für mich das schönste Erlebnis.
Ja, das habe ich leider zu wenig gespielt. Bis jetzt. So, bin noch nicht dazu gekommen.
Dann kannst du ja auch noch nicht deinen...
Nee, kann's nicht. Nee. Mein heißer Hit diesem Jahr ist, trotz deiner großen Proteste...
Jetzt kommt ein Nominierter der Game-Trailers Enttäuschung des Jahres.
Macht nichts. Saugeil. Einfach Max Payne 3. Tut mir leid. Aber gab in diesem Spiel, in diesem Jahr kein Spiel, was ich einfach die ganze Zeit so spielen musste oder spielen wollte, während ich es nicht gespielt habe. Ja? Also das ist, ich musste immer wieder ran. So, und ich fand es, vielleicht ist das auch so niedere Instinkte, weil es so scheiße brutal ist oder so. Es hat einfach sau Bock gemacht. Irgendwie, ich meine, es hat ein paar Hicker so auch in der Geschichte und auch manchmal beim Gameplay, dass so einige Schießereien ein bisschen nervig sind. Aber so das Gesamtbild hat mich einfach so atmosphärisch und vom Sound und von der krassen Action irgendwie so umgerissen. Ich finde das...
Vor allem der Flughafen am Schluss, ne? War super.
Nee, der war ein bisschen heißig, tatsächlich. Also auch der letzte Kampf war, Nee. Aber ich muss sagen, das Finale fand ich bei Max Payne noch nie wirklich cool.
Ja.
Weil ich fand immer, das passte nie so richtig zu der Geschichte, dass du dann auch noch so einen Endboss-Fight hast. Ja.
Mit Hubschrauber.
Und der war, also jetzt beim dritten Teil war er besonders ätzend, muss ich sagen. So, das hat mich richtig genervt. Aber ich fand die ganze Geschichte halt extrem spannend irgendwie und die Atmosphäre, das hat mich immer so reingezogen. Auch die ganzen Kulissen. Das war so schön abwechslungsreich und auch so edel einfach von der Aufmachung her. Auch mit der ganzen Technik. Also ich fand das mega. So, kannst du sagen, was du willst? So, ich wünschte, ich könnte einen anderen Titel nennen, aber das Jahr war auch schwach, aber es ist trotzdem super. Das Spiel.
Ja, trotzdem muss man natürlich sagen, das ist aber komisch, da sind zwei in der Redaktion der Meinung, dass Walking Dead der Gewinner ist und nur einer für XCOM und ein Geisteskranker für Max Payne 3. Und dann hat trotzdem XCOM gewonnen. Das geht ja mathematisch wohl nicht auf, oder?
Naja.
Doch, eigentlich schon. Weil also, was wir klar machen wollen, XCOM, wie gesagt, ist halt...
Erstmal finden wir es alle super.
Erstmal finden wir es alle super.
Soweit wir es gespielt haben.
Und es ist einfach...
ein Spiel.
Auch ein Signal. Ja, das außerdem. Man muss wirklich sagen, dass Walking Dead überzeugt
von... Ich bin mir sicher, dass Walking Dead mich auch...
du hast vollkommen recht.
...mitreißen wird. Ja. Eben, weil ich auch schon die Serie halt sehr mag. Das kommt nochmal hinzu. Aber für mich war XCOM einfach doch mehr, viel mehr Spiel.
Ja, das auf jeden Fall.
Für und Spiel des Jahres,
ja. Und man muss auch einfach, man muss wirklich auch sagen, Hut ab oder Kompliment an 2K, sowas einfach durchzuziehen. Sowas auf der Größe, also wo man von Anfang an von ausgehen müsste, XCOM, das Franchise kennt sowieso kaum noch einer.
Also vor allem, weil erst der Shooter angekündigt war.
Ja.
Und daher, Syndicate war ja auch von EA, sagten, ja, wir bringen hier Syndicate Wars und Syndicate Wars kennt ihr alle noch von früher, Strategie und so.
Und vor allem, man gibt mit Fire Access dieses ganze Konzept erstmal einem Studio, was für Hardcore-Strategie ist, sagt diesen Leuten dann, pass mal auf, mach das bitte auch auf Konsole. Diese Leute schaffen das dann, die Steuerung auf Konsole perfekt umzusetzen und diese Leute machen auch etwas, was auch selten geworden ist. Sie gucken sich die alten Spiele an, begreifen, was an den alten Spielen geil ist und modernisieren das, dass es auch heute noch geil ist. Ja. Und das schafft ja fast keiner mehr.
Wie hat sich denn XCOM eigentlich verkauft?
Ja, wenn man das wüsste. Also ich
habe noch keine Zahlen so genannt bekommen irgendwo.
Ich würde genannt bekommen. Du gehst ja immer zu deinem Zahlendealer unten in der Straße. Raus.
Es ist ja
raus,
nicht so, als ob man das öfteren XCOM. Mal bei 2K versuchte, mal ein paar Antworten zu bekommen.
Aber sie melden sich ja so. Ich habe noch einen Gefallen von dir.
Übrigens, Hier, was ist mit XCOM?
Besorg mal die Zahlen. Aber ich glaube, das hat sich solide verkauft.
Ja, ich glaube auch.
Ich glaube, es ist kein Flop geworden.
Nee,
dazu ist es auch noch zu präsent, so bei Verkäufen, auch auf Amazon oder so jetzt, im Kalender oder was weiß ich. So, und es hat ja auch relativ viele Kundenrezensionen.
Wie gesagt, FireAxis ist jetzt auch nicht so das riesige Team, was jetzt irgendwie wie bei Ubisoft irgendwie 300 Mann da 3 Jahre dran gearbeitet haben. Aber ich denke mal, irgendwo zwischen 2 und 4 Millionen wird das schon liegen. Mhm. Über alle 3 Plattformen.
Ja, sowas muss sich halt auch lohnen, ne?
Ja.
Wenn man so einen Schritt geht, und das ist ein mutiger Schritt, der muss sich dann auszahlen, finde ich.
Ach, so ein totes Genre einfach wieder zu beleben. Oder also so im westlichen Sinne. So. Die Japaner machen ja noch viel, viel Rundenstrategie. So. Und das ist auch so einen populären Ruf zu geben, dann gerade dem auch auf Konsolen, wie du schon gesagt hast. Nicht schlecht. Wollen wir die anderen Nominierten noch nennen?
Ja, klar. Also wir hatten noch Mass Effect 3, wo was ja bei dir jetzt noch bevorsteht.
Oh ja.
Wobei du ja, wie gesagt, schon das neue Ende und alles bekommst. Und ich
kann, glaube ich, erstmal das alte Ende sehen. Also
ich weiß gar nicht, ob das bei der PS3-Version...
Bist du bei deinem... Sind da auch die Leviathan und Omega mit bei?
Nee, Leviathan auf jeden Fall, glaube ich, nicht.
Ich glaube,
Mass Effect 3 sind gar keine DLCs dabei.
Weil das wäre jetzt interessant, ob du die halt gleich mitspielst, weil zumindest die sollen ja
Omega nicht
besser auf das Extended Ende noch ein bisschen besser hinarbeiten.
Also ich kann dir nur sagen, bei Mass Effect 1 sind, glaube ich, ja die DLCs mit dabei, die kannst du ja gar nicht mehr einzeln runterladen als PlayStation 3-Besitzer. Mhm. Bei Mass Effect 2 sind die wohl nicht alle dabei.
Der Shadow Broker fehlt, glaube ich. Der
Shadow Broker und vielleicht dieser Übergang zum dritten da hier, dieses Arrival, ist, glaube ich, auch nicht dabei. Shadow Broker auf jeden Fall, ja. Mhm. Würde ich mir also dann auch runterladen. Und ich würde mir auf alle Fälle, wenn du bei Mass Effect 3 anfängst, Leviathan auf jeden Fall runterladen, weil das wirklich... Ist der komplett
Proteaner mit drin?
Nee, der Proteaner ist bei From Ashes. Den müsstest du vielleicht auch runterladen, wenn das nicht dabei ist. Das ist ein es gibt bei Mass Effect 2 und bei Mass Effect 3 gibt es jeweils einen DLC, der eine neue Spielfigur mit reinbringt. Das ist beim zweiten Said, das ist jetzt nicht so wichtig unbedingt, den kann man dabei haben, muss man aber nicht. Den nur so, aber beim dritten, der Proteaner ist halt super wichtig, weil er halt extrem viel zu erzählen hat. Das ist ja so eine Schlüsselfigur. Und wie gesagt, dieser Leviathan-Download soll halt wirklich dafür sorgen, dass man das ganze Ende... Bei meinem Ende von Mass Effect 3 ist es so, dass plötzlich wie aus dem Nichts Dinge passieren, die du vorher gar nicht gesehen hast oder sowas. Wenn du aber Leviathan runterlädst, dann wird dir das schon alles vorbereitet und erklärt, warum das so ist. Was das Ganze viel, viel sinniger macht. Was natürlich auch die Frage stellen lässt, BioWare, warum habt ihr den Scheiß nicht von vornherein ins Spiel gepackt? Das wäre viel, viel sinniger gewesen.
Aber das eigentliche Ende ist an sich nicht anders.
Ich weiß nicht, ob die schon so gepatcht ist, deine Version, bei der PS3.
Nee, aber ich meine, es gibt wirklich ein alternatives Ende, das ganz anders ist.
Nee. Aber abgeschwächter.
Ach, ich glaube, ich will das Originalende. Das passt schon. Man muss ja auch mitreden können. Das ist ja irgendwie doof.
Naja, also die Sache ist ja auch die, wenn sie jetzt mit Mass Effect weitermachen und so, ob sie dann sagen, irgendwie, es gibt nur ein Ende, was Kanon ist.
Das finde ich, wäre aber ganz, ganz schlimm. Wenn ich dann erfahre, das, was ich gewählt habe, war falsch.
Prince of Persia hat das gemacht.
Ja.
Noch viel Hardcore-Regel im Sinne.
Also wenn das nächste Mass Effect dann halt nach...
Force Unleashed hat das auch so gemacht.
Ja, aber das finde ich nicht gut.
Weißt in du, dem Sinne. Was du dann aber einfach machen könntest? Mass Effect 4 nicht spielen.
Ja.
So, das wäre einfach so, das wäre sowieso das beste Zeichen, weil dann sollen sie sich gefälligst neun Scheiß ausdenken. Drei Teile reichen.
Aber ich glaube, nach der Geschichte, das ist ja auch das Blöde, was ich jetzt, warum ich zum Beispiel so ein Ende wie das von Mass Effect 3 auch taktisch unklug halte, ist, wenn du so eine gravierenden Änderung an der Galaxis vornimmst, dann ist es halt eben blöd mit einer Fortsetzung. Also ja. Warum dann sowas machen, ja? Okay.
Vielleicht, weil sie keine Fortsetzung machen wollten, nur der Taschenlöscher sie dazu drängt jetzt.
Ja, gut,
ist
aber...
Ist doch einfach so.
Ja. Nee, wieso? Das Mass Effect-Universum ist doch geil.
Warum gibt's denn bis heute kein Baldur's Gate 3?
Ja, weil die sich nicht einigen können.
Ja klar, es ist auch cool, wenn du ein Universum hast und das dann ausnutzen kannst. Da kannst du ja alles mögliche machen.
So Star Trek-Universum und sonst was. Das Ende ist ja auch nicht, dass bei irgendwie die letzte Folge von The Next Generation so war, dass die Föderation implodiert und kaputt ist. Ja? Was nicht bei Mass Effect der Fall ist.
Da habe ich auch kein Problem mit Fortsetzung, wenn du wirklich ein Universum bastelst, ja, wo einfach jede Geschichte drin funktionieren würde.
Genau, und das Mass Effect-Universum ist ja super.
Ja, stimmt schon. Trotzdem habe ich beim vierten Teil das Gefühl, das ist voll die gezwungene Nummer. Also.
Nochmal abwarten. Weiß man ja nicht. Ich würde mich freuen, wenn ich wieder ins Mass Effect-Universum zurück kann, auch wenn ich nicht Shepard sein muss. Dann hatten wir noch nominiert Assassin's Creed 3. Ja.
Muss ja irgendwie.
Hat also, glaube ich, bei jedem irgendwann nach so 10 bis 15 Stunden Spielzeit irgendwo ist es gekippt.
Nicht mehr, ich habe einen Kumpel.
Der ist schon früher gekippt.
Der hat wirklich alle Mass Effect-Teile gespielt, wirklich auch in der Game of the Year.
Gut, durchgespielt. Meinst du nicht gerade Assassin's Creed?
Was habe ich gesagt?
Mass Effect.
Nee, Assassin's Creed, genau, ja. Danke. Wenigstens einer, der aufpasst. Ja.
Bei dir weiß man ja nicht, ob das so.
Und er hat Teil 3, trotz vieler Kritikpunkte, die er hatte, wirklich bis zum Ende komplett durchgespielt. Also er hatte wirklich alles. Also es muss wohl auch noch bei einigen echt greifen. Und ich bin eigentlich echt heiß auch noch drauf, weil ich das Szenario einfach zu cool finde.
Ja.
Universum gefällt mir, aber ich fand halt, wie gesagt, Mass Effect, Assassin's Creed. So viel S halt im Titel ist auch irgendwie scheiße.
Und so viel S im Titel.
S im Titel, ja.
Ist Assassin's Creed.
S Creed, genau. Naja, war der erste Teil irgendwie nicht so geil.
Far Cry 3, dann natürlich noch bei den Nominierten mit dabei, genauso wie zu Borderlands Unrecht. 2. Laut zu Flo zu Unrecht, Far Cry 3.
Meine größte Enttäuschung des Jahres.
Ja. Hardcore, hast du da dich echt drauf gefreut? Hast
ist dein Hitman,
ich habe mich voll drauf gefreut, ja, eigentlich schon. Aber wenn man es ein bisschen weiter spielt als zur Hälfte, dann wird das Spiel meiner Meinung nach einfach nur noch schlecht. Und man macht alles kaputt, was es aufgebaut hat.
Mhm. Schlecht ist ja wirklich Hardcore. Auch so von der Geschichte her?
Ja, hauptsächlich von der Geschichte. Also die Kämpfe, die man teilweise hat, die machen immer Spaß. Also da kann man nichts sagen. Aber das Spiel setzt nun mal auf die Geschichte, packt mir vorne auch noch den Antagonisten aufs Cover und macht ab der Hälfte alles kaputt.
Mhm.
Und das, ich finde...
Du hast es doch bloß alles nicht verstanden, diese ganze Alice im Wunderland-Geschichte.
Meta-Ebene, Junge.
Ach Gott.
Das hat doch der Story-Mensch schon erzählt, dass er die Kritik nicht versteht, weil die Leute alle sein Spiel nicht verstehen. Borderlands 2 auch, wie gesagt, eben für viele ein tolles Spiel dieses Jahr, aber natürlich eben irgendwie auch nur so Borderlands 1 in geil.
Macht ja nichts. Also es ist ja einfach eben. Jetzt, das ist ja auch, du kannst ja, wenn du zum Beispiel jetzt Borderlands bis jetzt noch nicht gespielt hast, spielst du den zweiten Teil.
Ja.
Du brauchst ja den ersten nicht. So, und das ist immer das, wie ich das auch sehe, weißt du, so bei Spielen. Du kannst ja im zweiten Teil alles besser machen, solltest du ja auch. Nur beim dritten Teil sollte es jetzt nicht mehr so gleich ablaufen.
Du siehst es alles voll falsch.
Nee.
Du siehst alle Dinge irgendwie falsch.
Ja, okay. Dafür bist du hässlich.
Ja, das siehst du ja auch falsch.
Nein.
Das bestätigt ja.
Das ist objektive Kritik.
Lops, Halo 4 natürlich noch mit dabei. Journey auch mit dabei.
Muss ja.
Dishonored auch mit dabei.
Ja,
naja.
Das ist auch so ein Titel, ne? Der irgendwie dann einfach, also er ist ja nie wirklich scheiße. Aber ich glaube, es war so eine Anfangsbegeisterung, ne, bei Dishonored bei vielen.
Ich glaube, bei Dishonored war auch einfach so dieser Wunschglaube, dass es dieses Jahr auch wieder so ein Spiel gibt, weißt du, so ein Bioshock-Deus Ex-Spiel. So ein
Überspiel, ja.
So ein, na, nicht Überspiel, aber dass es halt wieder so ein Spiel gibt, wo man eben nicht nur ballern muss, sondern wieder so verschiedene Wege hat und so.
Ist es ja auch so. Es ist bloß irgendwie.
Es war einfach die Dankbarkeit, dass es so einen Titel dieses Jahr gibt.
Es geht mir nicht genug in die Tiefe. So, ich finde es halt echt, echt schick, so vom Universum und dem ganzen Stil. Und wie das da alles so aufgebaut ist, auch wie sich das Okkulte halt dann mischt mit diesem Steampunk-Zeug. Aber du hast so wenig Möglichkeiten auf den verschiedenen Wegen, die man so machen kann. Und das finde ich so, das zeigt sich dann nachher wieder. Also man kann es nicht so ewig am Stück spielen, weil es dann zu öde ist. Und wenn man es dann aber wieder eine Weile stehen lässt, dann kann man wieder anfangen.
Ja, dann natürlich The Walking Dead eben natürlich auch klar mit dabei und sogar eben auf Wunsch eines einzelnen Herrn natürlich Max auch Max
Awesome Payne.
Max Payne 3 auch mit in der nominierten Liste. Und aber wie gesagt, unser Spiel des Jahres eben XCOM Enemy Unknown und das ist damit haben wir dieses Jahr auch irgendwie abgeschlossen. Ich kann euch nur empfehlen, Leute, wenn ihr das jetzt hört, guckt trotzdem zwischen Weihnachten und Neujahr auf unsere Seite, weil wir haben einen vierteiligen Jahresrückblick, der jeden Monat einzeln Revue passieren lässt und der ist sehr unterhaltsam, sehr lustig und da merkt man wieder mal, was man alles so vergessen hat. Und damit meine ich nicht nur umkippende Kreuzfahrtschiffe oder sowas, sondern auch so was.
Umkippende besoffene Chefredakteure.
Ja, es hat sich eine Menge getan. Ich meine, was alleine wieder Firmenpleiten dieses Jahr alles. Oh ja. Wir haben Eurocom verloren, wir haben fast THQ verloren, aber nur in Insolvenz.
Oh Gott, THQ stirbt uns weg.
Ja,
Pressen.
Wir haben fast 4 Players verloren.
Ist das so?
An Computec. War natürlich, ich meine, dieses Jahr war so das Jahr der Konsolidierung im Online-Bereich. Area Games ist von IDG gekauft worden. Wir gehören jetzt in das.
Hat sich an IDG verkauft, sagst du ein bisschen bitchig.
IDG verkauft, was aber, glaube ich, das Beste ist, was uns passieren konnte und womit wir bis jetzt auch eigentlich alle super happy sind, weil die Zusammenarbeit mit IDG ist schon spitze.
Du musst gut darauf sterben.
Ja, jetzt müsste ich nur. Das wäre perfekter Abschluss für dieses Jahr.
Dann wären wir auf einmal die berühmteste Seite der Welt.
Glaube ich nicht. Das ist so.
Für einen Tag.
Für einen Tag. Ja. So Hashtag
Alexander Laschewski-Vogt hat sich für seine Seite geopfert, um die Nachrichten zu bringen.
Nö. Also wie gesagt, wir sind eben jetzt bei IDG drunter gekommen, im Haus von GameStar, GamePro und eben auch Online-Welt und Krawall. Und dann, wie gesagt, das war eben die große Story. Eben 4 Players, erst vor wenigen Wochen, die bis dahin zu Freenet gehörten. Und 4 Players gilt ja so, also es ist ja ein renommiertes und sehr, sehr großes Magazin, die natürlich sich vor allem profiliert haben durch sehr kritische Art, die bei, was die Spielbewertung angeht. In vielen Punkten findet man immer einen, der gleicher Meinung ist. Bei Far Cry 3 zum Beispiel die 66%, die 4 Players gegeben hat.
Echt?
Die natürlich
kann ich nachvollziehen,
für sehr viel Wirbel gesorgt haben, kannst du nachvollziehen. Bei anderen Spielen ist dann eben findet sich da bestimmt auch immer einen, aber wie gesagt, das war halt immer so, was sie in der Branche halt immer sehr ausgezeichnet hat und die gehören eben jetzt zu Computec und bei Computec, wie gesagt, gibt es eben Print, so eine Magazine wie PC Games. Nee, PC Action ist weg. PC Action ist weg, PC Games gibt es noch und aber unser Kollege Daniel gehört quasi ja auch zu Computec, weil Golem ist auch gekauft worden von denen. Deswegen, Computec kauft da anscheinend sich ziemlich große Schiffe zusammen, aber müssen gucken, was sie damit machen. Das werden sie noch sehen. Aber es ist eine Sache, die ich ganz kurz ansprechen möchte. Dieses Jahr gab es auch immer mal wieder so ein paar Leute, die geglaubt haben, es gab wieder, bei Eurogamer zum Beispiel gab es den einen Skandal, der nochmal zur Überprüfung der Wertungskriterien geführt hat, mit der einen PR-Tussi, die da dieses Gewinnspiel gemacht hat, wo dann irgendwelche Branchenvertreter mitgemacht haben. Und was dazu führte, dass es wieder so eine Transparenzdiskussion gab. So, weil immer der Vorwurf im Raum steht, Spieleredakteure sind ja alle käuflich und ähnliches. Jeder weiß, dass nee, andersrum, nicht jeder weiß. Aber es gibt halt Magazine,
so alle wie, sollten wissen.
Es gibt so Magazine, so wie wir, die eigentlich versuchen, durch den Podcast und durch die Nähe zu ihren Lesern und so diesen ganzen Testprozess irgendwie immer sehr transparent zu halten. Und ich glaube, niemand mit klarem Verstand wird irgendwie, glaube ich, Area Games vorwerfen, dass unsere Wertungen gekauft sind. Dazu sind sie auch viel zu unterschiedlich und schwachsinnig teilweise, wie Darkness 2. Ich meine, Darkness 2 ist nicht gekauft worden, die Wertung, sondern einfach, das ist Nils Meinung gewesen. Und mit Max Payne 3 genauso, ja. Also,
auch die 9 von 10 grundsätzlich für Nintendo sind nicht gekauft.
Ja, so. Ich bin einfach ein Fanboy. Das ist einfach unser Schwachsinn. Und ich glaube, wer diesen Kontext hat aus Podcast und Ähnlichem, der wird das auch merken. Und ansonsten, Transparenzlinien sind immer sehr schön, aber auf der anderen Seite sind zum Beispiel für kleinere Magazine wie uns gar kein Thema, weil bei uns ist zum Beispiel so, dass wir fast nur anhand von Retail-Versionen testen. Also dieses ganze Thema mit Vorab-Versionen und Preview-Versionen und oder bei Entwicklern sitzen und da vor Ort spielen und sowas, alles nicht unser Thema. Deswegen glaube ich, wir haben da ein ganz, ganz einfaches Geschäft. Aber es gibt halt immer wieder ein paar Leute, die dann irgendwie und als Vorplayers eben auch anscheinend zur völligen Überraschung der eigenen Redaktion ja. verkauft worden ist, weil die Übernahme von Airway Games durch IDG, die, also das wussten hier eigentlich schon alle 3-4 Monate vorher, dass wir zumindest mit IDG im Gesprächen sind und dass wir das eben auch vorantreiben. Also das war eigentlich immer hier in unserer kleinen Runde ein offener Prozess und eben. Bei 4Players war das überhaupt nicht so anscheinend. Die haben das so selber durch die Presse erfahren, dass sie jetzt einen neuen Besitzer hatten.
Das war sowieso halt, was ich da hatte, Kassel, war, dass es auf den
Konkurrenz... Auf den, ein Wort verstanden.
Auf den Konkurrenzseiten, also was ich sehr krass fand, auf den Konkurrenzseiten, dass da halt diese News im Grunde zuerst auftauchte, bevor sie bei 4Players war.
Genau.
Das heißt, das,
oh, das ist bitter.
Das ist, fand ich wirklich sehr, sehr krass.
Extra Meldung, bei 4Players alle gefeuert. Denke, what?
Ja, natürlich ist jetzt erstmal die offizielle Haltung von Computec natürlich, dass da alle ihren Job behalten, alles so bleibt wie bisher und wird man halt abwarten. Also bei so einem großen Magazin ist halt die Frage so, wenn du sowas kaufst, dann hast du ja auch eine Absicht. Also du willst ja damit irgendwie, du musst ja das Geld auch wieder reinbringen und
aus den Mitarbeitern Tiernahrung.
Ja, das ist so eine einmalige Investition. Das haben wir ja schon mit Nils und Oskar gemacht.
Aber wenn du die Erlöse wirklich liebst, weißt du, dann ist das
Erlöse
auch gut für dein Herz.
No, und ansonsten hatten wir ja schon bestimmt, also ich hatte, und das ist ja, das will ich ja auch noch versuchen, nochmal in so einer Kolumne zusammenzufassen, ich hatte halt den Eindruck, dass 2012 so ein bisschen so ein Leerlaufjahr war. Also wo die beiden Xbox und PS3 einfach ein Jahr zu lange am Leben waren. Und wo in alle so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Bei allen Spielen, auch sowas wie Assassin's Creed 3 oder ähnliches, hat man so gemerkt, so, oh ja, so technisch ist das so gerade noch so zumutbar. Ich fand, bei Far Cry 3 war es technisch schon nicht mehr zumutbar auf den Konsolen. Ich fand
Das ist aber so ein Problem, das ist ja auch das, was ich immer wieder sage, irgendwie auch im Vergleich immer zu diesen PC-Sachen, so, dass es auf dem PC dann super aussieht und auf den Konsolen muss das halt alles scheiße ruckeln und so. Mhm. Ja, also tut mir leid, ich würde die Spiele jetzt nicht hässlicher finden, wenn sie halt einfach ein bisschen schwächer wären, so von der ganzen Optik, also nicht einfach so viel einbauen wollten, sodass das Gameplay aber noch unverändert funktioniert. Wenn sie dafür aber sauber laufen, dann sehen sie halt nicht so heiß aus wie auf dem PC, so, laufen aber dafür auch auf den Konsolen sauber. Und das ist einfach, das ist Faulheit. Mhm. So, und wir wollen das jetzt schnell hier dann und dann rausbringen. So, das hat für mich auch mit der Konsolengeneration irgendwie dann gar nichts zu tun. Das ist einfach so, wir haben keinen Bock, es irgendwie technisch vernünftig anzupassen. Und weiß ich nicht, also keine Ahnung, ob die Konsolen jetzt zu lange laufen. Ich meine, fürs nächste Jahr haben wir einfach so viele geile Titel noch angekündigt.
Ja, ich glaube, es ist vielleicht auch einfach eher Zufall. Von meinem Gefühl her hätten die dieses Jahr sein müssen. Also eigentlich sowas wie ein GTA 5 oder ähnliches hätte dieses Jahr sein müssen und wir hätten jetzt schon so die Aussicht auf die neue Konsolengeneration haben müssen, die so nächsten Sommer spätestens kommt. Weil
vielleicht hat das auch wirklich was mit der Technik zu tun, wie wir das ja vorhin bei Nintendo gesagt haben, dass die Spiele ja auch so aufwendig sind teilweise. Dass dann auch Entwickler, wie jetzt eben Rockstar oder so, nachdem sie dann halt bei Zweititeln sich irgendwie da ein bisschen ausgetobt haben und in die Technik halt reingefriemelt, dass sie dann eben auf dieser Hardware noch ein Spiel machen, das aber natürlich durch den Aufwand auch viel länger braucht und dadurch die Hardware dann eben auch länger am Start ist.
Ja, aber wir sehen ja schon so Spiele wie Watch Dogs oder ähnliches oder Star Wars 1313, also wie was wir haben wollen, so von der Technik. Und das heißt nicht unbedingt, dass man dafür ewig sitzen muss in der Entwicklung. Also klar, ein Assassin's Creed 3 hat auch 3 Jahre gebraucht, aber ich glaube, du kriegst auch schon gut aussehende, geile Spiele hin, ohne da wieder gleich so eine Riesenbudget zu haben.
Ja, aber es sind ja auch die Ambitionen, die da noch dahinter stecken, was du spielerisch halt damit machst und so. Ne? Also.
Ich meine, Bioshock Infinite und so, das sieht auch noch gut aus. Aber Bioshock gehört für mich wie GTA 5 eigentlich zu den Spielen, wo ich es fast schade finde, dass sie noch auf der Konsolengeneration kommen. Also bei GTA 5 viel stärker.
Das ist bei sowas einfach, glaube ich, einfach eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Weil du einfach zig Millionen von diesen Konsolen draußen bei den Konsumenten hast.
Ja.
Also klar, insgesamt über 100, wenn jetzt wirklich dann jetzt auf der E3 kurz danach, was weiß ich, die nächste Generation angeguckt, ich werde mir nachspeisen, dass ich dann halt das GTA dann noch für die Alten gekommen ist.
Ja.
Weil ich einfach weiß, okay, es war also bestimmt ein geiles Erlebnis, was ich auf Xbox und PS3 noch damit gehabt habe. Aber wenn ich daran denke, wie viel schöner es dann noch eventuell aussehen könnte oder
ja, aber ich glaube jetzt, halt also, das Spiel sieht ja so gut aus, dass es da jetzt auch unbedingt durch die Grafik nicht jetzt da besser werden würde. Es sei denn, es ist halt irgendwie technisch scheiße. So. Also was mich halt ein bisschen anfickt, ist, dass du halt auch von den Spielkonzepten, da passiert nicht so viel. Also es entwickelt sich nicht so richtig, ne?
Ja, man hat
möchte irgendwie mehr Spaß da wirklich im Download-Bereich,
also was halt so online. So
ja, na, auch gar nicht mal so von den Ideen, sondern von den Weiterentwicklungen, ja, deswegen
das wird erst auf der nächsten Plattform.
Ja, genau. Und deswegen brauchen wir halt neue Hardware-Generationen, gar nicht mal so, damit die Spiele dann irgendwie viel schöner aussehen. So.
Weil die Leute sich halt dann wieder trauen, auch wieder neue Franchises anzufangen.
Genau, aber auch ein bisschen was ausprobieren. Wir hatten ja schon mehrfach diese Spekulation, dass es dann auch mehr in Richtung geht, hier so Hintergrundberechnung wie KI und Physik und so. Und damit kannst du ja wirklich was machen, ja. Damit kannst du ja dann auch wieder Ego-Shooter und so einfach weiterentwickeln. Mhm. Ja, dass das nicht immer das Gleiche ist, aber du hast jetzt wirklich schon das Gefühl, du hast fast jedes Spiel irgendwie schon mal gespielt. Na gut, mich kann dann auch so Max Payne 3, was eigentlich nur normaler Shooter ist, dann wieder begeistern. So, was ja auch ein bisschen komisch ist, aber wahrscheinlich, weil ich das auch nicht so oft spiele. Aber trotzdem finde ich, dass das sich spielerisch zu wenig tut. So optisch sehen teilweise die Spiele echt noch schick aus. Obwohl ich ja, naja, du siehst es ja halt, dass sie dann da irgendwie einfach nicht so gut laufen. So, also ich glaube auch nicht, dass das neue Tomb Raider da irgendwie technisch wirklich super läuft.
Ja.
So, außer auf dem PC. Irgendwie, aber das sieht mir einfach zu gut aus, als dass das auf den Konsolen irgendwie echt jetzt geil reißen könnte. So, genauso GTA 5, also never. So,
ja.
Das wird Pop-up en masse bieten.
Muss es.
100%.
Muss es, ja.
So, glaube ich einfach nicht.
Man muss einfach nochmal wieder GTA 4 reinlegen und sich dann den GTA 4-Trailer angucken und dann sieht man halt auch so, das sah halt in den Trailern, war das immer Fernsicht ohne ein Pop-up, super scharf alles und wenn man dann das Spiel gespielt hat, dann sah das zwar nicht hässlich aus, aber eben deutlich hinter seinen Möglichkeiten. Ja. Und das wird bei, ja, allein schon, wenn du dir anguckst bei GTA 5, bei den Trailern immer so diese ganzen Kamerafahrten so übers Land und so, never.
Weil, ja, im Normalfall hast du halt auch am Ende einer Konsolengeneration halt auch nochmal so ein ganz starkes Line-Up irgendwie, so Titel, die dann wirklich nochmal ein bisschen was
nicht immer, ja, so, bei Sony war das oft so, da hattest du sogar noch geile Titel, nachdem die neueste Konsolengeneration
schon da war. God of War 2 und Final Fantasy 12 zum Beispiel auf der PS2 irgendwie.
Ja, ganz genau.
Und fürs nächste Jahr, es sieht irgendwie so aus, als wenn es da auch so ist. Also
bei Microsoft wird immer schon das Schiff verlassen, bevor es den Eisberg gerammt hat.
Aber Halo 4 hat jetzt ja auch noch so einen Knaller hingelegt.
Wir reden ja vom nächsten Jahr, also die Frage,
Also, ist ja noch nicht so richtig das Ende.
Ja,
eben. Also das ganze nächste Jahr läuft ja noch voll komplett irgendwie.
Wie gesagt, auf der PS4 kannst du halt dich noch freuen, so auf The Last of Us und Beyond und so. Also ich weiß nicht, was Microsoft noch bringt nächstes Jahr. Also
ja, außer die hübscheren Multiplattform-Titel im Vergleich zu
PS3. Ja, aber also Halo 5 wird es, wenn überhaupt, dann auf der nächsten Plattform geben.
Ich glaube auch, also ich hoffe nicht, dass es ein Forza Motorsport 5
nochmal gibt.
Auf die Xbox
One. Eben, wäre
schwarz. Kann ich mir schwer vorstellen, dass von 4 und Horizon dann halt irgendwie noch Sprung dazu erwarten ist.
Ja. Deswegen, also Microsoft geht da die Luft total aus auf den letzten Metern und Nintendo war ja genauso eine Katastrophe.
Oh,
also die Wii wurde ja schon ein Jahr vor einem Nachfolger aufgegeben. Einfach. Ja,
genau. Es war wirklich ein Jahr. Ne? Weil wenn du es genau überlegst, war Zelda halt das Letzte.
Ja.
So, Last Story kam ja eigentlich in Japan schon vor 2 Jahren fast raus.
Ja, das Krasse ist, sie geben halt die Wii auf ein Jahr vor Schluss und sagen, wir arbeiten alle an den neuen Titeln und dann kommt die neue und dann hast du da auch keine neuen Titel.
Ja.
Also
irgendwo. Ich glaube, Nintendo hatte einfach wirklich auch keine Ahnung mehr, was sie mit der Konsole jetzt noch machen sollen, so zum Ende mit der Wii. Auch so technisch nicht, nachdem sie sich bei Zelda also wirklich auch scheinbar ihr ganzes Feuer verschossen haben. Sagt man das so? Nee, man sagt das anders.
Immer Pulver verschossen.
Pulver verschossen, genau.
Ja.
Und die Wii U dann halt einfach auch ziemlich schnell, also übereilt einfach auf den Markt geschmissen haben.
Ja.
Nicht technisch ausgereift und das Spiel, was sie halt da gebaut haben, ist zwar super, aber da sind sie auch auf Nummer sicher gegangen, so dass sie auch ja nicht irgendwie grafisch da noch ein bisschen jetzt Aufwand betreiben müssen oder so für das New Super Mario Bros. U, sondern einfach da ihre Level basteln und dann ist gut. So, und naja.
Also es wird auf alle Fälle, wie gesagt, dieses Jahr war halt so, war ganz, ganz nett. Und es ist schön, dass die Welt ist nicht untergegangen. Ist ja auch mal was Erfreuliches.
Nein, ich tage es noch nicht vorbei.
Ach, stimmt, ja. Das war ja heute.
Das ist ja heute, ja.
Das war ja heute. Ich ganz verpasst die Welt und sage, ah, Mist.
Da sind ja verschiedene Zeitzonen. Also ich meine, irgendwo geht jetzt gerade die Welt schon unter, bestimmt. Ja. Aber so scheibchenweise. Aber nee.
Viel witzig. Ja, aber wie gesagt, so in diesem Jahr, ne, auch ich habe so eine Spielemüdigkeit auch irgendwie in den Rezensionen dann so festgestellt, ne? Weil
ja.
du hast ja einfach so krass unterschiedliche Ergebnisse, möchte ich behaupten, gab es noch nie. Irgendwie bei so vielen Titeln. Das hatte ich ja dir auch schon mal gesagt, also so viele kontroverse Wertungen. Max Payne ist ja ein Beispiel.
Ja.
Hitman, das nächste. Ja. Mickey Epic.
Far Cry.
So, Far Cry, ja gut, von den 66% wusste ich noch nichts.
Wusste bei Mickey Epic war das nur das einzige Magazin der Welt, die Maniac war, die das irgendwie gut fand. Also das war jetzt nicht so die Kontroverse. Das
stimmt, die fanden auch den ersten Teil schon irgendwie super. Ja. Aber Dragon's Dogma auch so ein Ding. Ein bisschen, ne? So, wo eigentlich alle nicht so begeistert waren.
Ging auch USA Zombie und UK genau. Ja. Besonders extrem aus.
So, was hatten wir? Ach, da gibt es einige noch. Also ich hatte, das ist auch krass, ich kann mir das gar nicht so richtig erklären. Irgendwie, das... Wie gesagt, so, sonst waren sich halt immer alle irgendwie einig. Oder sie haben jetzt sich abgewöhnt, irgendwie so auf so einen Hypezug aufzuspringen.
Vielleicht lag es daran, dass das alles jetzt so ein Einheitsbrei wurde und man einfach genauer hingeguckt hat. Weil wenn du immer dasselbe Serviette bekommst, dann musst du halt genauer gucken, wo die Unterschiede zu dem sind, vielleicht. Was du jetzt schon tausendmal gespielt hast.
Genau. Und einige sind halt nicht so drauf reingefallen, dass sie sich irgendwie da auf so ein
Aber
Spiel halt
es gab schon wirklich bei manchen Spielen extreme wirklich Gefälle. Also die meisten Beispiele, ein Beispiel ist mir noch eingefallen, halt Battlefield. Quatsch, Entschuldigung, Medal of Honor. Ja. Medal of Honor, Unterschied zwischen so Deutschland und dem Rest der Welt. Echt? Der Rest der Welt hat alles überall so zwischen 4 und 5 von 10. Also richtig schlechte Wertung und bei uns immerhin noch so 70er, 80er Wertung. Hm.
Ja, aber
es ist aber dasselbe wie mit Risen.
Aber Medal of Honor ist ja kein deutsches Spiel.
Nee, aber da ging es ja auch so, wurde ja auch zumindest bei uns hier viel besser aufgenommen.
Aber das hat so dieser Piranha Bytes Bonus, so dass so aus einheimischer Produktion halt so eine Spiele dann gerne mal ein bisschen freundlicher gewertet werden.
Aber das ist auch so bei deutschen Magazinen, da haben sie auch nicht den Arsch in der Hose.
Ne?
Das
also
muss man mal sagen, so, das ist immer so Medal of Honor, ja. Wir finden das alle irgendwie scheiße. Ich fand das zum Beispiel im GameStar so cool. Mhm. Beim letzten Medal of Honor, noch im letzten Jahr. So, du hast ja dann auch immer die Meinungskästen. Irgendwie, wo sie dann sagen, wie sie das Spiel persönlich fanden. Und jeder fand das scheiße.
Ja.
Also so richtig scheiße, ja.
So,
das kriegt das 69%.
Ja.
Ja, das ist fast eine 70, also ein gutes Spiel.
Naja, gut.
So,
also, ja, das ist, ich glaube, die GameStar-Leser wissen auch, wie man die Wertung liest. Also das 69
Wertungssystem.
Schon.
Ja. Du hast ja bestimmte Eigenschaften für so eine Zahl festgelegt.
Ja.
Und die erfüllt es trotzdem. Wenn es dir dann nicht gefällt, ist ja dann wieder... Macht
ja, aber
gewisse
das,
Sachen
das ist
richtig.
Das ist ja dann das Problem mit solchen Wertungen. Dieser pseudo-objektive Ansatz. So. Ich finde dieses Einzelwertungssystem ziemlich cool. Beim GameStar, weil du dann immer gucken kannst, was ist dir eigentlich wichtig. So, und die Einzelwertung, so, das passt ja dann wahrscheinlich auch. Aber ich finde, am Ende sollte irgendwie trotzdem eine subjektive Wertung drunter stehen. Einfach nicht so ein Zusammenrechnen, weil das macht keinen Sinn. So,
ja,
da werden ja halt Spiele werden in den Himmel gelobt, so wie Mass Effect 2, das wir total super fanden. Ja, da waren alle hellauf begeistert, 88 Punkte. So, und dann kriegt halt so ein Spiel wie, ach, keine Ahnung was, irgendwas kriegt dann 90er so und ja, ist ganz gut. So irgendwie, also das ist. Das passt nicht, da können sie es noch so objektiv auseinanderfriemeln. So. Das mag alles hinhauen, so. Aber ich finde, am Ende sollte halt dann das drunter stehen, was sie halt wirklich von dem Spiel halten. Weil es ist halt auch, wir merken das ja an XCOM. So, XCOM hat bei keinem unserer Awards irgendwie gewonnen, außer bei den Strategiespielen
eben.
Aber nichts für Atmosphäre, nichts für Story, nichts.
Ja.
Und das ist aber in der Gesamtheit ist es halt das Geilste.
Ja.
So, und das macht halt immer den Unterschied aus. So, deswegen, da finde ich, man sollte den objektiven Charakter nie so überschätzen. Und genau daher kommen wahrscheinlich auch diese ganzen kontroversen Wertungen, weil auch viele wahrscheinlich einfach keine Lust mehr haben. So, und dann denken so, das habe ich jetzt schon 5000 Mal gespielt, so wie Florian gesagt hat. So, das mag das sein.
Wie gesagt, aber das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon gesagt, ne, das war ja diese Kategorisierung davon von Too Happy, der da unsere Redaktion so schön beschrieben hatte. Und das ist halt nicht das Problem unserer Redaktion, sondern das ist das Problem einfach von Spielern in unserem Alter. Und deswegen ist es eben...
Ich glaube, es ist aber vor allem auch ein Problem, wenn du halt in der Spieleredaktion arbeitest.
Ja, dann kommt es noch
weil
hinzu.
Weil du halt einfach sowieso
extrem überkommst.
Ich glaube, es hat mit dem Alter an sich gar nicht so unbedingt viel zu tun. Weil ich bin auch wieder von vielen Spielen zwischendurch extrem begeistert. Also...
Ja, ne, ich meine.
Aber dann musst du halt aufhören, dann spielst du was Neues irgendwie, weil du es testen musst irgendwie. Und,
ich bin ja von The Walking Dead auch begeistert.
Du hast
ja
einfach
nicht
so, zu viel.
Ist ja auch nicht so, dass ich jetzt mein Herz kein Feuer mehr verspüre oder so. und Bioshock Infinite, du, ich bin da wieder voll am Start. Ich bin jetzt gerade wieder noch dabei, nochmal Bioshock 2 durchzuspielen, weil ich das nie durchgespielt habe und das mir immer noch fehlt. Was wieder komisch ist, weil ich habe 4-mal Bioshock 1 durchgespielt, aber nicht einmal Bioshock 2.
Ich habe eigentlich nie die Zeit, ein Spiel 2-mal durchzuspielen. Ich weiß nicht, wo ihr die Zeit dafür hernimmt.
Ja, das ist halt bei mir eben das Perverse. Ich spiele halt eben so einige wenige Spiele sehr oft.
Ja, würde ich auch gerne machen, aber schaffe ich aber nicht.
Ich will nicht erzählen, dass ich zu Hause jetzt auch schon wieder zum 100. Mal angefangen habe, The Movies zu spielen. Wie geil. Ich komme immer bis zu dem Stunts- und Spezialeffekte-Zeitalter, bis 1955, und dann verliere ich immer so schnell die Lust, weil man dann plötzlich, weil jeder Film so aufwendig ist. Und
aber dann kannst du doch gerade Action machen, das ist doch dann das Geilste.
Ja, aber ich spiele das ja vor allem so als Wirtschaftssimulation.
Ja.
Ich will ja mal mit meinen Filmen viel Geld verdienen. Ich mache immer so.
Und dann muss er so Star Wars 1 bis 3 machen.
Ja, ich mache ja eher so, genau, bei mir ist es eher so hier Jerry Bruckheimer Productions, so immer schön Masse und Blockbuster und keine Liebe.
Wie zu Hause, ne, mit den Kindern so, Massenproduktion, das ist, keine Liebe.
Nee, meine Kinder sind so wie Terminator 1 und Terminator 2, also so, ja.
Der zweite ist besser?
Ja.
Genau, so jetzt schon? Ja, das hat meine Mutter auch gesagt.
Bis jetzt ist er besser, weil bis jetzt ist er also unkomplizierter.
Echt?
Viel unkomplizierter, der zweite. Oh ja. Also, der Leo ist schon super. Aber das sagen natürlich viele, das liegt daran, dass die Eltern beim zweiten Kind viel entspannter sind und viel gelassener sind. Und das überwirkt sich dann aufs Kind und dann ist er auch viel entspannter. Gut. Aber jetzt ist er ein sehr ruhiger Kollege, der uns sehr wenig Ärger macht, während der Maxi ja so ein kleiner Dickkopf war immer so. Der mal, nee, so nicht, ich möchte das so haben. Aber jetzt ist er natürlich großer Star Wars-Fan. Und ich meine, er sagt zwar immer noch Lego Star Wars, weil für ihn immer Star Wars immer Lego Star Wars ist. Aber ich habe mit ihm jetzt auch schon, also ich konnte da ja nicht wieder mich zurückhalten, ich habe mit ihm jetzt auch schon das Imperium-Stück zurückgeguckt. Und die einzige Szene, wo ich dachte mir so, die könnte jetzt so ein bisschen schwierig sein, das hat er natürlich auch nicht so richtig ganz verstanden, war diese Traumsequenz in der Höhle, wo er dann diesen Darth Vader kommt ihm entgegen, haut ihm den Kopf ab.
Das ist für jeden als Kind so ein bisschen verwirrend.
Ja, das ist
wenn ich daran denke, ich glaube, ich fand das auch komisch damals.
Ich finde das heute noch komisch, aber weil so richtig so ist so interpretierbar natürlich, warum so sein Kopf da, vor allem man erkennt es auch nicht so richtig.
Maxi, Metaebene.
Ja, Papa. Ja. Ich finde, ich habe es auch damals nicht. Also, ich glaube, es hat mir auch erst später einer erzählt, dass das Luke Skywalkers Kopf sein soll. Weil ich habe das nicht erkannt.
Nee, ja, nee, es ist nicht. Aber schwierig. Ne?
Weil das so ein komischer Wachskopf ist, der irgendwie so komisch aussieht. Also, nee.
Musst du auch deinem Sohn immer sagen: Nee, Maxi, es ist nicht Lego Star Wars, es ist Mattel Star Wars.
Ja, ja. Nö, und ich glaube natürlich, das ist so typisch, dass halt natürlich. Also Episode 5, glaube ich, so für Kinder vielleicht so auch so der langweiligste und doofste ist eigentlich. Man muss erst diesen Knick haben, so in einer bestimmten Altersgruppe, weil es ist zwar cool, dass er so cool anfängt, so mit den ganzen Snowspeedern und AT-ATs und so.
Wie hat er denn dieses Ich bin dein Vater aufgenommen? Weil ich kann mich, glaube ich, noch erinnern, als Kind. Ich habe das nicht geglaubt.
Nee.
So, also für mich war das nicht so, ist das jetzt hier die Enthüllung, sondern einfach der schnüffelt den an.
Ja.
Habe ich irgendwie gedacht, so.
Also diese Ebene hat er, glaube ich, auch noch nicht so, so ganz, also für ihn sind das so immer so zwei, die miteinander kämpfen und das ist so Shit-Talk, den die dabei machen.
Also. Und Papa, was reden die da alle für Scheiß? Ja.
Das ist, nee, das ist.
Ich mach die kalt, ich bin der Vater.
Ja, genau,
Papa, hackst du mir jetzt auch die Hand?
Das ist so wie unsere Muttersprüche, so wie unsere Muttersprüche. Deswegen auch so mit der Macht und so, das ist auch natürlich alles so ein bisschen so, irgendwie, er findet es cool, wenn Yoda das Raumschiff da rausholt und so.
Aber was ist die Macht? Ja, pass auf.
Ja, Medichlorianer.
Und ich dir dann das Armbrot wegnehme, das ist Macht.
Samstag steht an, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich glaube, das wird ihn nochmal, das ist, glaube ich,
doch, ja, kommt cool.
Ewoks
sind sowieso gut
Ewoks für Kinder. Ewoks sind cool, die sind für Kinder so, und cool.
Und Luke ist dann auch endlich der geile Hengst, genau, der alles kann.
Und einfach die Endschlacht ist einfach so geil.
Aber das ist auch wieder so, da gibt es auch wieder diesen Moment dann, wenn Boba Fett, in diesen Schlund reinfliegt. Ja. Und der dann tot ist.
Ja.
Das ist auch so, das habe ich nicht gerafft. So, das wollte ich auch nicht glauben.
Ja.
So, dass er auf einmal dann einfach so unmittelbar stirbt.
Ja, aber vielleicht ist er ja auch gar nicht tot.
Nee, sehen wir ja bei Robot Chicken Star Wars. So und so abgeht.
Die Unterhaltung. Nee, aber das ist. Ich finde, also ich muss persönlich auch sagen, natürlich, so Kritiker und so sagen ja alle irgendwie so, der allgemeine Darling ist natürlich Episode 5. Aber ich finde auch Rückkehr der Jedi, das ist mein Lieblings-Star Wars, weil einfach die Weltraumschlacht so geil ist. Das ist
die, fett ist definitiv.
Und vor allem, was ich immer mag, ist so die geile Weltraumschlacht und gleichzeitig so am Boden auch noch eine Schlacht. So, man wechselt, wie bei Herr der Ringe am Ende, man wechselt nur zwischen geilen Schauplätzen.
Ja, das stimmt.
Und nicht so irgendwie zwischen so einem geilen und so, boah, Schnarch, ja. Also, denn da hast du ja dann drei. Du hast das Lichtschwertduell mit dem Imperator oder mit Lay Vader und so. Du hast dann
Lay Vader? Endor.
Wer ist denn Lay Vader?
Lay Vader.
Lay Vader. Lay Vader. Das ist der französische Darth Vader. Das ist schon cool.
Lay Vader.
Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was sie da, was Matthew Vaughn, nee, was war jetzt Matthew Vaughn, oder? Ja. Der Episode 7 jetzt macht.
Das ist wirklich gesetzt, ja.
Ja.
Oh, wer ist Matthew Vaughn?
Ey, das ist immerhin der, das ist der, glaube ich, der Mann von Claudia Schiffer?
Nee, Man hat, das war Favreau, ne?
Ja, das war Favreau, aber Matthew Vaughn ist trotzdem der Mann von
Claudia Schiffer. Achso, der Dings.
Und der Kick-Ass.
Kick-Ass
gemacht. Matthew Vaughn,
ja, genau. Ne?
Ja,
das ist nicht Vaughn ausgesprochen?
Ja.
Vaughn?
Le Vaughn.
Der hat Kick-Ass gemacht und noch einen geilen Film dazwischen. Und
nee, der hat doch Dings gemacht in den X-Men First Class.
Genau, ja, den meine ich, genau. Okay. Zudem ist jetzt ja auch eine Fortsetzung geben wird, die aber mit beiden X-Men-Gruppen arbeitet, wo also das auch wieder so Patrick cool. Stewart dabei ist.
Würde ich nicht sagen.
Yeah. Doch, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ich freue mich auf den Wolverine, den zweiten. Ich glaube, das wird ein geiles Ding.
Na, da kann ich mich so drauf freuen, weil ich den ersten so doof fand.
Der erste war doof, aber ich glaube, der zweite wird geil.
Und ich finde das immer einfach deprimierend, wenn Leute so wie Hugh Jackman oder so dann einfach so extrem krass aussehen können. Also,
übel, oder?
Ja, also, das sind ja keine normalen.
Der hat aber auch wieder die perfekten Voraussetzungen. Ist einfach. Vor allem, wenn er in dem Film, wo er eigentlich den jüngeren Wolverine spielt, einfach so mega badass aussieht, ja.
Ja, mit vor allem
fetten, genau. Muskeln. Und dann so bei X-Men 1 einfach noch so, ja, ganz gut trainiert, so, aber.
Er ist ja auch schon eben einfach. Auch schon so wieder Mitte 40, also das ist auch so eine Sache. Ich meine, nicht so wie Tom Cruise, der einfach in jedem Film einfach immer aussieht wie Mitte 30. Also der vermutlich immer, wie gesagt, diese kleinen Babys frisst und dadurch ewig gleich bleibt.
Yeah, when you reach max level, you stop leveling.
Mann, ich bin so verwirrt, weil ich gerade gesehen habe, dass die IMDb-App irgendwie ganz neu aussieht. Also, nee, also genau. Aber das ist ja erst 2015. Da spielen wir ja alle schon Star Wars 1313 auf unserer PS Orbis und von der neuen Xbox.
PS Orbis.
Ja, das ist Orbis. Der schmeckt so extra, extra lang. Ich wette, die heißt Orbis. Ich glaube nicht, dass die PS4. Also für, oder sie machen
irgendwie so auf jeden Fall ganz cool. Ja. So, also sie haben ja mit der Vita jetzt auch schon beknackte Namen eingeführt. Oder andere Namen, sagen wir so.
Ja, ich finde auch. Oder sie heißt so wie bei Apple, The New PlayStation. Warum nicht? Ich meine, das ist dieses Reboot-mäßige. Warum nicht einfach wieder nur PlayStation nennen?
Ich meine, irgendwann wir wieder beim NGP, der New Gaming Portable.
Ich meine, die Frage ist doch immer, wann werden Nummerierungen schwachsinnig? Zum Beispiel, ich glaube nicht, dass es irgendwann mal ein iPhone 11 gibt.
Ich oder
ein
schon iPhone 12. Eine 4 ist tatsächlich grenzwertig.
Ja.
So,
ja.
Eine 4 finde ich eigentlich schon bei allen Sachen irgendwie so.
Ja.
Wenn der vierte Teil auch von irgendeiner Filmreihe, das ist.
Ja.
Nee, das ist es dann nicht mehr. Halo 4, das klingt auch schon nach zu viel eigentlich.
Ja, aber ich finde bei okay, bei
Spielen, das Reach oder ODST ist dann besser.
Ja, bei Spielen und Filmen, also gerade bei Filmen, da geht das noch so, weil wie gesagt, allein Star Wars ist ja auch schon Episode 7 dann und
so.
Das ist
ein bisschen was anderes, so, ja. Weil es dann halt mehr so wieder wie Kapitel wirkt.
Aber ich finde so bei Hardware ist es halt so einfach schwierig, weil wie gesagt, guck dir die Apple-Dinger an. Also glaubst du, dass es mal ein iPad 7 gibt oder so? Das sieht doch kacke aus irgendwie. Oder ein iPhone 8.
Nintendo hätte irgendwie so, ewig so weitergemacht. Super ja. Nintendo.
Mega Ultra. Nintendo.
Hyper. Das war dann Ultra 64. So,
deine aber. Mutter Nintendo.
Ja, echt mal. Ja. Naja, da hat der PlayStation jetzt mit Orbis den Namen deiner Mutter. Ne?
Ja.
Den müsste ich jetzt erklären, damit er eigentlich... Ja. Das ist ja wieder nicht gut. Ja. Nee, der ja, war... Okay.
Nee.
Ich gestehe es ein.
Ach ja, wir haben so gut angefangen, der Podcast. Er hat so gut angefangen, so mit...
Wir könnten auch musikalisch enden.
Naja, bloß nicht. Also, da spiele ich dann lieber nochmal das Original ein. Aus YouTube.
Das Original. Ach so, ja.
Ja.
Gute Nummer. Ja, gut.
Eigentlich. Damit die Leute nochmal wissen, was wir damit eigentlich bezwecken wollten. Und,
das wird ihnen dann sofort klar.
Ja, ich glaube auch.
Bud Spencer und Terence Hill Filme, kennt es in dieser Generation? Guckt es die nachwachsende Generation?
Ich weiß, das wüsste ich auch gerne, ob so die heute 15-Jährigen oder so, ob die das so cool finden.
Es läuft ja teilweise auch noch im Fernsehen.
So natürlich, aber Kabel 1 Sonntagsfilm, so klassisch ist die.
Ja, aber das immer Problem wieder. Ist, guckt es jemand, der nicht wir ist, die so alt sind, weil es läuft ja dann auch auf ProSieben, was weiß ich, der Samstagnachmittags Talkshit oder so, weißt du? So, also da laufen ja andere Formate, die jetzt irgendwie populärer sind, obwohl sie schwachsinnig sind, im Vergleich zu alten, coolen Filmen.
Vor allem hängen noch die Jugendlichen angeblich die ganze Zeit immer nur fett im Internet ab. Und da
das spielt sowieso. Ja
Bud Spencer und Terence Hill gar keine große Rolle mehr.
Keine große.
Also nicht die große Rolle, die sie verdienen.
Supporterrolle.
Schwierig, schwierig. Leute, wir müssen, wie gesagt, langsam zum Ende kommen und wir wissen, es wird jetzt eine harte Zeit. Es werden 4 Wochen kein Area Games Cast geben.
4 Wochen, aber, wo man selber mal Texte lesen muss, die es dann auch
wo man selber mal Texte lesen muss, die es auf der Seite gibt, wie unseren coolen Jahresrückblick und dann
das spricht nicht zu viel.
Dann gibt es, ich weiß ja, dass ein Teil davon cool ist.
Und ein Teil davon auch fertig.
dann sehen wir uns im Januar wieder und dann, nachdem wir alle uns hier erstmal unsere Katerstimmung und sowas dann abgelegt haben, freuen wir uns dann auf Energy Reigns oder Anarchy Reigns oder wie auch immer dieses Spiel heißt, worauf sich auch wieder nur der Johannes freut.
Da ist was Freude. Ich bin gespannt. Ich will es einfach mal angucken.
Ich mag diese, ich mochte auch Mad World nicht. Hieß es Mad World?
Ich finde, das sieht ja total langweilig aus.
Ja.
Dann wird dir wieder Kapi sagen, warum er dem eine 8 gegeben hat. Oh, ich stehe ich auch heute noch zu.
Dann haben wir Sniper Ghost Warrior, das ist natürlich, wird natürlich nicht wirklich am 15.01. erscheinen. Das, nee, also schauen wir mal. Ist ja die 5. Verschiebung gewesen nur. Und dann Ni No Kuni. Und das waren schon die 3 Spiele für Januar. Das heißt,
nein,
wir haben...
Nein! 3DS und Vita kommt noch. Virtus Last Reward. Interessiert bestimmt gar keinen, aber bin ich gespannt drauf. Ist nämlich wahrscheinlich dann auch schon wieder einer der Adventure-Hits im nächsten Jahr.
Okay, da sind wir gespannt drauf. Und das gibt uns nochmal Zeit, dann wieder unser ganzes Video-Equipment wieder so auf Vordermann zu bringen und hier wieder ordentlich mit Vorspielen anzufangen und vielleicht, ich sag mal so, ein Super Nintendo hier anschließen und gucken... Finde ich da auch gucken, Vorspiele machen.
Gucken, ob die alten Spiele noch Spaß machen.
Ja, guck mal, der Jan ist ja zum Beispiel einer von den Verfechtern der Emulationstechnik. Ja? Der ja, sagt ja irgendwie...
Retrode ist super dazu.
Warum nicht... Ja, komm jetzt. Ist diese, wir brauchen das jetzt nicht versuchen zu legalisieren, ja? Das ist, es geht ja, mir ist nicht... Das ist
perfekt dafür. Du hast eine Sammlung noch und kannst sie auch noch nutzen.
Ja. Also ich finde, wenn man so eine Retro-Sache macht, dann muss das immer auf der Original-Hardware stattfinden.
Und das wenn du sie noch an deine Sachen zu Hause anschließen kannst. Also ich habe keinen Röhrenfernseher mehr.
Ist mir egal.
Ich schon. Ja, ich habe auch genau deswegen nur noch so einen Röhrenfernseher, um da auf der Wii und auf dem Super Nintendo drauf zu spielen. Deswegen stehen auch 2 Fernseher darum. Jeder fragt, warum 2 Fernseher?
Du, um ehrlich zu sein, ist es aber auch keine große Sache, einen Röhrenfernseher aufzutreiben.
Ja, wenn man den Platz dafür noch hat.
Ja, na hier haben wir doch noch Platz. Hier so eine Ecke, so eine Röhre. Ja. Der Raum müsste überhaupt mal aufgeräumt werden. Ja. Konsolen nimmt sie anscheinend auch schon jeder mit hier. Das werden immer weniger. Ja, Leute, in diesem Sinne, ich glaube, wir wünschen euch erstmal ein schönes, frohes Fest euch allen. Lasst euch reichlich beschenken. Und dann wünschen wir schon mal jetzt rein akustisch einen guten Rutsch. Ins Jahr 2013 ist ja eigentlich irgendwie eine komische Zahl. 2013?
Wieso?
Wenn man so drüber nachdenkt, die 13...
Hat Pech, ja. Alle Spiele, die angekündigt sind, werden scheiße.
Und die neuen Konsolen werden scheiße. Mann, aber ich muss sagen, ehrlich gesagt, ich freue mich auf die E3 2013.
Wie immer
freut man sich immer. Drauf.
Immer diese Hoffnung, kommt was Cooles.
Ja gut, aber ich meine, letztes Jahr hatte man so diese unbestimmte Hoffnung, ob sie vielleicht schon was zeigen. Und dieses Jahr ist einfach, nächstes Jahr ist einfach so die Gewissheit.
Obwohl wir gerade beim Messen sind, ich bin mal gespannt, was aus der Gamescom wird.
Oh ja, wieso? War das nicht einfach keine Frage? Das
ist 2013.
Nee, wieso? War das eine Frage?
Nee, es waren ja, haben ja viele abgesagt, weil sie nichts hatten. Und
ja.
E3, und das war ja noch dieses Jahr, ich meine, du warst ja überhaupt nicht begeistert von deinem Besuch dort.
Nee, aber
weil du halt noch mehr Aufgewärmtes von der E3 gehabt
hast. Ja, genau. Das ist aus Pressesicht. Aber anscheinend aus Zuschauersicht war das ja wohl irgendwie, auch selbst wenn bei uns in der Community immer viele sagen, nee, nach Köln, den Stress gebe ich mir nicht mehr und so. Aber ich glaube, von den Besucherzahlen war das ja wieder eine Rekordmesse dieses Jahr. Also mal schauen. Und ich glaube natürlich, gerade eben, wenn eine neue Konsolengeneration ins Haus steht und so, dann werden ja Microsoft und Sony da auf alle Fälle was zeigen wollen. Denn das haben sie ja nur, da waren sie ja immer sehr schnell. Also
Ich hoffe, wenn das kommt, ist das auch dann hier in Deutschland zu sehen. Ist.
Es wird auf jeden Fall spannend.
Es wird spannend, ja. Genau.
Also selbst wenn keine neuen Konsolen noch da sind, haben wir einfach viele geile Spiele, die angekündigt sind.
Ja.
Also was geile Filme dazu. Kann nur lustig werden.
Ja, und das Einzige, was wir dazu brauchen, sind Leute, die das weiterhin lesen und hören. Also, da kommt ihr jetzt ins Spiel. Das würden wir uns freuen, wenn ihr uns da weiterhin cool die Lanze haltet, oder die Lanze, oder heißt die, so? die Latte schön aufrecht haltet, wie im vergangenen Jahr. Was wie gesagt, ich muss zugeben und mich an dieser Stelle kurz entschuldigen, wir hatten 2012 so viele Experimentierphasen und so, und es gab auch viel hin und her, so mit der Übernahme, dann eben, wie gesagt, auch Personalwechsel mit Nils und Oskar, die gegangen sind, mit Saskia, die, glaube ich, am Jahresanfang gegangen ist oder sogar letztes Jahr weg war, und dann eben so eine Sache wie mit den Testvideos, mal probiert, dann mit den Vorspielvideos. Es mag für Außenstehende, die uns nicht so sehr ins Herz geschlossen haben, etwas chaotisch gewirkt haben über lange Strecken, aber ich denke mal, das ist alles etwas, was wir jetzt hinter uns lassen können, und ich hoffe ja mal, dass es alles so klappt wie geplant, dass Johannes dann und spätestens ab März irgendwie Vollzeit unterstützt, und dann wird hier mal richtig was gerissen. Das klappt.
Wir können auch, abgesehen von der Entschuldigung, auch einfach mal einen Dank an unsere Leser
aussprechen. Ja, ne? Das wollte ich
einfach
genau.
Für die Unterstützung auch, die sie dann immer haben, also dass sie dann uns auch wirklich begleiten. Und auch einfach, mal auch für konstruktive Kritik sind wir immer offen, und ist auch kein Spaß. So, wir vergessen das nicht und tun das dann ab, auch wenn wir natürlich dann in unserer pseudowitzigen Art und Weise dann gerne mal da so drauf reagieren. Das ist uns auch einfach wichtig, die Meinung unserer Leser, und ich finde, es ist auch immer schön, so auf Area Games. Also das ist schon wie eine kleine Familie, auch wenn man das immer wieder so benutzt, so eine Phrase. Aber es ist wirklich, wir machen das ja nicht umsonst, dass wir auch gerne so Kontakt halten zu den Lesern und da versuchen, eine persönliche Ebene zu haben. So, wir machen das gern, und das ist irgendwie auch ein gutes Gefühl, so eine Basis zu haben. Also es geht auch an die stillen Fans natürlich, die vielleicht jetzt nicht so viel kommentieren oder so. Das ist einfach, naja, wie es halt immer so ist, ne? So ohne euch würde das hier ja nicht funktionieren. So,
ganz genau. Was
du gerade gesagt hast.
Deswegen auch ein super fettes Danke, weil es ist auch gar nicht so oft, wenn man sich wenn man andere Seiten anguckt oder so, dann sieht man halt immer über Tools wie Google Analytics oder so, wo kommen die Leute her und was machen die Seitenverhalten und dieser ganze Quatsch. Und der zeigt ja halt zum Beispiel, dass eben sehr, sehr viele andere Spieleseiten halt immer sehr stark von Google Traffic abhängig sind. Und das ist was Area Games auszeichnet zum Beispiel. 80% unserer Besucher der Seite sind einfach wiederkehrende Stammleser. Ja. Und wir haben nur 20% Google. Das heißt also, selbst wenn wir mal so eine saure Gurkenzeit haben, wo einfach nichts erscheint oder so, wo bei anderen Seiten dann sehr schnell das ganze User-Aufkommen zusammenbricht, einfach gnadenlos, da sind unsere geilen Säue von Leser, die trotzdem sind zu uns
einfach
kommen.
Einfach wie die Ratten des Spielejournalismus, ja. So, wir sind vielleicht jetzt nicht so schön wie so ein Löwe.
Nee.
Ja, aber die Katastrophen,
die überleben wir. Ja? Also wir sind eher die Kakerlaken.
So, weil wir auch immer im Dreck wühlen so, und immer Scheiße fressen, so kriegen wir auch keine Krankheiten.
Eben.
Naja, hoffentlich.
Hey, wir haben den Weltuntergang überlebt.
Ja.
Der Tag ist noch nicht vorbei, Jan. Warum sagst du sowas?
In anderen Zeitzonen schon.
Moment, wenn der Podcast online geht, ist er fast vorbei. Das heißt also, wenn man das hört, stimmt's. Und wenn man es nicht hört, dann hat es offensichtlich
nichts. Ist auch egal.
Dann wird es doch nie jemand erfahren.
Ja.
Das ist dann auch ganz bitter, dass wieder diese Dankesrede nicht mehr ankommt.
Ja,
so, schade, zu spät. Alle werden von ihrem Tod denken, diese Penner von Area Games, dass sie einmal sagen konnten, dass sie auch cool sind.
Ja.
So, ne? Immer diese selbstständigen
am Tag Arschlöcher. Des
Bis zum Gericht. Schluss waren sie
der arrogante
Wichser.
Eben.
Nein, auf jeden Fall ja.
Es ehrlich regnet gemeint, hier Schwefel und sonst was, und die Penner konnten nicht mal Danke sagen. Ich sitze hier mit John Cusack in meiner Limousine und rase in Richtung Flughafen, aber nein. Nee, wir würden ja Danke sagen, wenn wir nicht alle gleich erstmal so in 10 Stunden runter in unseren Panic Room gehen würden, den wir uns von den ganzen Werbeerlösen gekauft haben. Und da unsere Dosenvorräte durchzählen. Also der Untergang kann kommen. Ach, es tut weh, aber ich würde sagen, für heute war es das. Und deswegen, wie üblich, wir hören uns wieder im Januar, spätestens am 19. Januar. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Und mit wir meine ich Johannes Krohn,
Markus Schwertl
und Fabian Siegesmund.
Jans Metz.
Ja.
Jan Smets, mit einem harten, kurzen N. Jan Smets.
Ja. Florian Freiser
und Wiedersehen. Und der Alex, ne?
Genau. Der sich anscheinend keinen Nachnamen leisten kann, aber bitte sehr.
Der Vogt. Hat erst die Hälfte zusammengestrichen.
Weißt du, also. Der Landvogt. Das wird ja immer weniger. So. Nachher bist du noch
Alex, V. B. Ich bin Vivi Vendetta.
Ja, oder Vivi Vaginalentzündung.
Ja, genau. Freut euch auch auf Johannes' neuen eigenen Podcast, den er alleine macht. Und bis dahin, genau, ja. Ich habe diesen Podcast gar nicht für Movie Deathmatch geworben, aber ich glaube, das ist auch jetzt langsam vorbei, weißt du. Dieser Podcast muss auf eigenen Füßen stehen. Deswegen.
Ja.
Ich wollte nur, weil ich denke, weil wer zum Beispiel sagt, ich finde Alex scheiße und ich finde Daniel scheiße, aber Johannes ganz cool. Vielleicht ist Johannes auch mal beim Movie Deathmatch. Ich will da draußen keinen verlieren. Auch nicht die Alex und Daniel Hasser. Deswegen. Bisschen Hoffnung. In diesem Sinne, tschüss. Ihr müsst auch tschüss sagen.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Und Christian Bell sagt auch tschüss.
Und Bud Spencer und Tom Zill.
Eigentlich sagt er hallo.
Ich bin der Luke Skywalker.
Ja, gay, Admiral Crush, ey, it's best, please.
Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder
fliegt. Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo mein
Gewalt. Vagina zum Beispiel.
Ja, ich habe Teil 1 gespielt.
Ich auch.
Ich fand's super.
Wie macht man einen Haluken?
Du sagst, wir gehen nach vorne, plus.
Okay.
Warte, hier.
Ja.
What don't you fucking understand?
Ich bin der Sledgehammer, der Deus Ex will.
Ja, du bist der Gimli, der den.
Wie heißt die Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen?
Jetzt geht's los.
Lisa Sam, Oscar und Shiggy.
Chef, der Fokus-Effekt.
Soll ich lieber auf Mortal Krause?
Das ist Exklusivitätsscheiße, außer jetzt diese Franchises, diese
Holzwerken, ja.
Klebekraft.
So, ich mach la 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 und dann macht ihr la 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 la. Und dann immer so weiter. Nee, geht das? Geht das viermal?
Weiß ich nicht.
Das
ist die Frage, was die Grundlinie ist. Die Grundlinie ist ja erstmal la 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
la la
la la la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
la.
Damit man sieht, dass das bei uns nicht spontan sowas kommt. Stundenlang
vorbereitet. Wie beim Ärztekonzert. Ja. Auch alles einstudiert. Oder fangen wir alle auf drei an?
Weiß ich nicht.
Ja, auf drei. Okay.